This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ähre Korn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Wir sind im Mont Blanc Haus zu einem besonderen Podcast. Es soll über das Schreiben gehen mit zwei Menschen, die schon mal öfter in meinen Podcast waren. Einerseits Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, andererseits Stefan Schäfer, ehemaliger Chef von RTL, von Gruner und Jahr. Und jetzt, ja Stefan, bist du jetzt Schriftsteller? Wenn du dich jetzt jemand fragst, was machst du, sagst du dann, mein Name ist Stefan Schäfer, ich bin Schriftsteller?
Nee, sage ich nicht. Ich finde Schriftsteller, das klingt so, dann denke ich immer an Thomas Mann und sowas Großes. Und würde ich nicht sagen. Also ich würde auch nicht Publizist sagen, ich würde auch nicht Autor sagen. Momentan würde ich noch sagen, ich bin Stefan Schäfer und ich habe ein Buch geschrieben.
Stimmt, aber er könnte, glaube ich schon, Carsten, er könnte mit Fug und Recht. Ja, was heißt Schriftsteller? Das ist ja die Frage. Wann ist man ein Schriftsteller? Ist man ein Schriftsteller, wenn man ganz viele Bücher verkauft hat? Oder ist man ein Schriftsteller, wenn das Feuilleton einen zum Schriftsteller erklärt? Ich habe darüber mal mit Alexander Klar gesprochen, dem Chef der Hamburger Kunsthalle, auf die Frage, wann darf man sich den Künstler nennen? Und da hat er gesagt, ganz einfach, wenn ein Bild von dir in der Kunsthalle hängt, bist du Künstler. Also ne, er ist der Gatekeeper und hat ja den Eindruck, ab wann ist man Schriftsteller?
Also ich könnte jetzt länger mit Alexander Klar darüber diskutieren, ob seine Definition richtig ist. Ich vermute nein, aber wer wäre ich, dem Kunsthallendirektor zu widersprechen? Ich glaube, das Schöne an so Begriffen ist ja ähnlich wie übrigens Journalist auch. Man darf sich so nennen und dann ist die Frage, finden die anderen das plausibel, dass man sich so nennt? Also ich will mich tatsächlich auch nicht Schriftsteller nennen, was aber auch daran liegt, dass ich, wenn ich mal was schreibe, erstens nichts Fiktionales ist und zweitens ich das so nebenbei mache. Aber wenn man so anguckt, wer ist in den entsprechenden Verbänden drin, dann sind das mitnichten Leute, die nur auf den Bestsellerlisten sind. Mhm. Dann sind das auch Leute, die teilweise sozusagen mit ganz viel Mühe selbst was schreiben, das selbst verlegen, bis zu denen, die in den großen Publikumsverlagen unterwegs sind. Die Frage ist, was will man selber sein? Das ist ein bisschen das Schöne bei solchen Tätigkeiten. Das nimmt einem keiner weg oder keiner sagt, jetzt gehörst du dazu.
Das Gute ist also, wir sitzen hier zu dritt und keiner von uns ist Schriftsteller, aber alle.
Was würdest du denn sagen bei dir?
Ich würde sagen, ich bin Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Das ist relativ einfach.
Und ich schreibe Krimis.
Und ich schreibe auch Krimis, aber ich bin vor allen Dingen Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, so die meiste Zeit. Wir wollen über das sprechen mit diesen Büchern. Eins vorweg, Stefan und ich haben ein gemeinsames eigenes Programm, das heißt Schäfer und Heider, alles nur keine Lesung. Das machen wir. Und darüber, da hast du mir letztes Mal erzählt, das fand ich eine irre Zahl, wie viele Menschen träumen davon, ein Buch zu schreiben?
Ja, also es stand vor kurzem ein Artikel, ich glaube es war in der Zeit, dass 40 Millionen Deutsche davon träumen, ein Buch zu schreiben. Ja, und ich glaube, wenn man eine Lesung macht zum Beispiel, und ich war gerade in Kloppenburg auf einer Lesereise und da kommen oft Menschen danach, die ein Buch signieren und ganz oft fällt der Satz, ach, irgendwann schreibe ich auch mal meine Geschichte. Und der ist ein ganz typischer Satz und ich glaube, in ganz vielen steckt dieses Gefühl, ach, mein Leben hat doch auch so viel Spannung und ich habe so viel erlebt. Ich würde so wahnsinnig gerne mal mein eigenes Buch schreiben. Und übrigens, das finde ich schön, weil ich glaube, es ist die Sehnsucht vieler Menschen nach einem kreativen Arbeiten. Ich glaube, es ist so, wie dass man denkt, man verwirklicht sich selber, man erzählt seine Geschichte. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die Lust haben, irgendwie mal so einen kreativen Prozess zu starten, wie viele Menschen auch denken davon, vielleicht würde ich gern mal ein Bild malen. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich denen dann so antworte, möchte ich ihnen ja gar nicht den Mut nehmen, das zu machen, weil ich habe ja auch einfach aus dem Nichts ein Buch geschrieben und auch auf mich hat ja gar keiner gewartet und so. Ich glaube, eins habe ich jetzt inzwischen begriffen, ich glaube, man wird jetzt, ich bin jetzt 50, ich glaube, mit 50 wird man nicht mehr Pianist. Weil ich glaube, Pianist sollte man so, irgendwann fängt man früh an und dann lernt man das. Ich glaube, also ich werde jetzt nicht mehr Pianist. Aber wenn du jetzt die Definition von Kunst und Kunsthalle nimmst, so, glaube ich, könnte ich mir vornehmen zu denken, ich schaffe es als Künstler in die Kunsthalle. Kann sein, dass ich es nicht schaffe. Aber ich glaube, ich könnte mit 50 anfangen zu malen. Ich kann mit 50 anfangen zu schreiben. Ja, und von da aus ermutige ich alle Leute und sage so, du, wenn du meinst, deine Geschichte, fang an. Ja, es gibt da gar keine Regel. Ich glaube, ich werde nicht Klavierkonzert in der Elfi geben. Das werde ich nicht mehr hinkriegen, glaube ich. Aber vielleicht schaffe ich es in die Kunsthalle oder vielleicht schaffe ich es, ein Buch zu veröffentlichen. Und von da aus her ist Schreiben ja sowas, was man eigentlich... Es hat 26 Buchstaben, man kann irgendwas erzählen und keiner weiß, welche Geschichte verfängt. Und von da aus her finde ich das irgendwie, kann ich verstehen, warum Leute davon träumen.
Wie war es bei dir? Schreibt Carsten, schreibst du für dich oder schreibst bewusst für andere?
Also tatsächlich ist es erstmal so, dass das bei Stefan nochmal aufgreifen, du fängst ja nicht mit 50 an zu schreiben, sondern du hast vorher als Journalist ja auch geschrieben. Das heißt sozusagen.
Ja, schon, er hatte eine große Pause dazwischen, kann man sagen, ne?
Ja, da hat er dann auch mal ein bisschen, genau. So, ja. Aber das insofern schon, also diese Frage, sagen, wie organisiert man sich selber sein Leben durch das Schreiben, ist das, was mich eigentlich umtreibt. Ich habe auch mit, sagen, als Journalist angefangen, da war ich noch in der Schule und irgendwie spielte dieses Schreiben immer eine Rolle. Ich habe das immer gern gemacht, wollte auch Journalist werden, wollte auch nie zum Radio, nie zum Fernsehen, das war mir immer zu viel Technik, sondern ich wollte irgendwie da sitzen und was in eine Form bringen. Und tatsächlich, wenn es heute so ist, ist das Schreiben ja eher so ein Luxus, den ich mir rausklaube.
Ich habe zu viel Geld.
Der Herr macht hier irgendwie das. Dem Abendblatt geht's noch gut, stellen wir fest. Das beruhigt den Mediensenator nebenher. Dem Chefredakteur fällt Geld aus der Hose. Ja. So, aber sagen wir nochmal dazu zurück. Eigentlich schreibe ich tatsächlich momentan vor allen Dingen, wenn ich mir über was klar werden will. Also das ist gar nicht so unbedingt, dass ich jetzt überlege, wer ist denn derjenige, für den ich, auch so ein Klischee, das man immer wieder hört, aber es ist tatsächlich so. Ich schreibe ja auch anders, sagen, als ihr, keine fiktiven Texte. Also ich denke mir jetzt keine Geschichte aus, sondern ich versuche irgendwie Dinge zu analysieren und für mich in eine Form zu bringen, damit ich irgendwie die nächsten Zeit dann wieder klarkomme. Wenn man als Politiker so ad hoc zu irgendwas eine Meinung haben soll, dann hilft es irgendwie, ein Gerüst zu haben, in das man den Vorgang, den man da bewerten soll, reinhängen kann. Und den erarbeite ich mir durchs Schreiben. Und wenn das andere interessiert, finde ich spannend.
Das heißt, du sitzt dann zu Hause abends nach Gitarre, also heute Abend kommst du um 10:30 nach Hause oder so und dann, um die Gedanken zu sortieren, sitzt du noch mal 2 Stunden am Laptop?
Ja, dann würde ich ja Tagebuch schreiben, nee, Gottes Willen. Nein, aber es gibt manchmal so einen Moment, also häufig schreibe ich, weil ich mich ärgere. So, also dann, und dann ist das ganz klug, sich hinzusetzen und das runterzuschreiben und nicht sozusagen in die nächste Veranstaltung zu gehen, um vom Pult aus zu sprechen und mal zu gucken, was so passiert. Und sonst sind es eher so, ich merke, irgendwann ist so ein Gedanke im Kopf und der geht nicht weg. Mhm. Also insofern, ich Tagebuch schreiben konnte ich noch nie, fand ich theoretisch spannend, praktisch 0,0 sozusagen Disziplin, das zu machen. Aber wenn dann so ein Gedanke da ist, mal ein paar Sachen zu sortieren, eine These mal auszuformulieren, trägt die wirklich, wenn man die mal so auf ein paar tausend Zeichen bringt, dann ist das schon was ich aufschreibe. Aber das kommt, das wird nicht geplant. Und diese Bücher entstehen auch nicht sozusagen nach dem Muster, ich will im Sommer fertig sein, sondern irgendwann ist so ein Gedanke da und dann das letzte Buch hat mich jetzt 4 Jahre begleitet, bis ich das so rund hatte zu dem Punkt.
An dem ich das letzte Buch, was ich gelesen habe in den Kritiken, wo, das war, glaube ich, dein 4. Buch bei Hoffmann und Campe zumindest, ne? Mhm. Und da habe ich eine Kritik gelesen, das 1. Buch für Normalsterbliche.
Ja, Gott.
Stand beim NDR, das ist ja eigentlich, das klingt erstmal wie ein Kompliment.
Ja, ich habe mehr.
Das ist besser, als wenn bei Büchern, wie bei mir steht, sehr unterhaltsam, kann man an einem Abend durchlesen. Gut für den Urlaub.
Ich glaube, es war auch so, ich habe mehr Bruce Springsteen und weniger Jürgen Habermas zitiert.
Genau. Stefan, das Schreiben an sich. Also Carsten, nochmal, du schreibst aber tatsächlich, weil wir uns das ja in der Redaktion nochmal gefragt haben, du hattest so eine Phase, wo man es gedacht hat, der hat jedes Jahr ein neues Buch. Das wirkte so, weiß ja, wie Journalisten denken, wahrscheinlich war es über 6 Jahre verteilt. Ah, wohl, das passt schon hin, fast mit jedes Jahr ein neues Buch.
Nee, das war total, also kann ich kurz erklären. Ich habe ein Buch mit Hoffmann und Campe geklärt, das war dieses Die Kunst der Demokratie.
Genau.
Das war wirklich über 2-3 Jahre entschieden. Das war fast fertig, dann kam Rezo mit der Zerstörung und dann wünschte der Verlag sich dazu eine kurze essayistische Antwort. Und dann haben wir die zwischengeschoben.
Hier auch tatsächlich die Zerstörung.
Genau, das Buch hieß die Zerstörung. Das Buch war da aber fast schon fertig. Mhm. Also das andere. Insofern, das musste nicht mehr geschrieben werden danach, sondern das lag schon beim Verlag, während ich das andere geschrieben habe, was dann aber vorher erschienen ist. Und dann noch ein Buch über Corona. Das ist so ein Lockdown, hat ja im, sozusagen, im Kultursenatorenkalender eine ganze Menge freie Fläche geschaffen. Die konnte man dann gut zum Schreiben nutzen, wenn man eh nichts machen durfte, weil Theater, Kinos, Museen und alles zu waren. Und dann 4 Jahre jetzt am 4.
Musstest du ja die Bücher genehmigen lassen?
Ich muss das anzeigen, tatsächlich, okay, als Nebentätigkeit. Als Senator muss der Senat wissen, wenn Senatoren andere Dinge machen, als die, für die sie im Brotjob eigentlich angestellt sind.
Hat Olaf Scholz deine Bücher gelesen?
Er sagt ja. Ich habe jetzt keine Tests mit ihm gemacht, aber da wir relativ viel reden, kennt er die Thesen, glaube ich, weitgehend auch, ohne dass er die Bücher vielleicht jetzt Zeile für Zeile studiert hat.
Das ist ja, da bin ich sehr neidisch, weil ich habe ja eine Biografie ist falsch, ein Buch über ihn geschrieben und ich habe ihn jetzt auch mal gefragt, ob er es gelesen hat und es war charmant, aber es war so, er sagte, naja, ich glaube, ich weiß ja doch alles über mich, also hat er es nicht gelesen wahrscheinlich, ne? Man weiß es nicht, also du weißt es, aber ich frage ihn.
Das weiß ich nicht.
Aber wenn du geschrieben hast, abends, nach der Arbeit oder vor der Arbeit?
Nein, vor der Arbeit nicht. Erst früher, als ich noch von Berlin nach Hamburg gependelt bin, da war die Zugfahrt von 7 Uhr bis 9 Uhr, das war super zum Schreiben. Aber seitdem ich hier lebe, stehe ich jetzt nicht freiwillig um 6 Uhr auf, um 7 Uhr zu schreiben.
Nee, aber dann tatsächlich also nachts?
Nachts und am Wochenende und in Ferien.
Und am Stück? Also wie lange immer nimmst du dir irgendwas vor oder machst du einfach, wie du lustig bist oder...
Naja, irgendwann merkt man ja schon, dass man müde wird, aber es kann schon mal der Fehler, wenn so ein Gedanke noch nicht durch ist, kann das auch mal 2:30 werden, obwohl man am nächsten Tag um 8 Uhr den ersten Termin hat. Das sind dann nicht so schöne Tage.
Das ist ganz interessant, weil das ist der Moment, wo Stefan eigentlich so allmählich anfängt, wach zu werden. Es gibt von dir die schöne, was heißt die Geschichte, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, du stehst normalerweise 6 Uhr morgens auf, gehst in die Küche und trinkst 1 Liter Kaffee. Soweit richtig?
Nee, ich stehe um 5 Uhr auf oder um 4.30 Uhr, so, und trinke einen Liter Kaffee. Und das habe ich so drin gehabt durch meinen Beruf. Ich habe das immer so gehandhabt und es klingt immer so, als ob ich so, ich bin halt ein Frühaufsteher. Ja. Und ich glaube, beim Schriftsteller denkt man auch immer daran, dass die nachts schreiben, weil das klingt irgendwie mit so einem Glas Rotwein und so. Ich bin einfach so ein früher Mensch, ja. Und ich wach früh auf, das habe ich mir so, ja, so war ich. Und bei mir funktioniert es nur morgens so. Ab 10 bin ich nicht mehr in der Lage, klare Sätze zu formulieren. Und deswegen dachte ich, wenn ich so ein Buch fertig werden muss, und ich werde dann auch immer müde. Und wenn du so wach wirst, werde ich müde und so. Also von da aus her, ich bin so ganz früh unterwegs. Und ich habe es immer geschrieben, bevor die Kinder aufgewacht sind um 7. So, ich habe immer versucht, bis dahin muss ich irgendwie Strecke machen. Weil danach kommt der Tag dazwischen und ich bin auch schnell ablenkbar. So. Und von da aus her habe ich einen ganz anderen Rhythmus als Carsten. Und bei Carsten finde ich echt so bewundernswert, was ich so toll finde, ist, dass wir einen Kultursenator haben, der selbst schreibt. Ja, also ich finde es toll, wenn Menschen ja sowieso lesen und sich mit Literatur beschäftigen, weil ich glaube, das bringt einem schon was im Leben. Und dass du gleichzeitig traust, für eine Kultur zu stehen und trotzdem, weil wenn man ein Buch veröffentlicht, muss man sagen, setzt man sich ja immer anderen Leuten aus. Man zeigt sich persönlich. Man muss man sagen, man hatte immer Angst davor, andere zu enttäuschen oder Leuten finden es nicht gut oder Kritik auszusetzen. Damit muss man ja bei so einer öffentlichen Arbeit, man stellt es ja allen zur Schau. Und ich kann irgendwie ganz gut damit leben, weil ich seitdem ich arbeite nie Kritiken über mich selbst gelesen habe. Ich habe es einfach irgendwann aufgehört, selbst über mich zu lesen, weil ich dachte, die guten Nachrichten, die sagt man ja, danke, die schlechten vergisst man ja nie im Leben. Und ich wollte nie, dass mir jemand einen doofen Satz nachsagt und wenn ich 80 bin, habe ich diesen blöden Satz noch im Kopf von irgendeinem, der es mal gesagt hat. Deswegen lese ich nie über mich. Bei Carsten finde ich es toll, dass man Kultursenator ist und ein Buch macht. Und dann hat man Kollegen, ne, im Amt und überall und alle können sehen, was du nachts geschrieben hast. Und ich finde das toll, dass man das selbst wagt, die Zeit aufzuwenden und dann auch noch so große Themen, die du angehst. Das sind jetzt auch dicke Bretter. Ja, finde ich ganz toll, dass wir einen Kultursenator haben, der sich selbst sozusagen literarisch, inhaltlich, ja, oder mit Sachbüchern sozusagen, ja, du machst schon Debattenbeiträge, du schreibst in der Zeit, das finde ich ganz, ich finde das ganz toll.
Ja, aber das Spannende ist eben, ist auch sowas, was du aus dem politischen Feld dann zurückhörst, ach, dafür hast du Zeit?
Glaube
ich. Klar, also, da hast du nicht genug zu tun, also, genau. Das kommt natürlich auch sofort.
Ja, von Männern.
Offensichtlich ist er nicht ausgelastet,
genau.
Der junge Mann. Ne? So, das ist,
wobei zieht die Kritik, weil umgekehrt sagen ja alle, wenn man sich in Hamburg umguckt, So einen guten Kultursenator hatten wir noch nie. Und auch in Deutschland, also dass man sagt, okay, wenn jetzt noch, ich weiß nicht, wenn Christine Lambrecht damals Bücher geschrieben hätte, glaube ich, als Verteidigungsministerin.
Jetzt schreibt sie eins.
Mhm. Das wäre, glaube ich, kritisch gewesen. Mhm. So. Aber wenn du schreibst, das ist ja, es gibt ja keine großen Angriffsflächen in Sachen Kultur in Hamburg gerade.
Ich mache mir da ehrlicherweise auch gar keinen Kopf drum. Ich weiß nur, dass sozusagen solche Sätze werden ins oft gesprochen. Das dann schon. Nee, für mich ist das tatsächlich eher eine Erleichterung, weil ich das gerade gesagt habe. Man hält ja so wahnsinnig oft als Kultursenator. Und das ist vielleicht auch der eine Unterschied nochmal, die Frage, will ich mit irgendetwas an die Öffentlichkeit oder nicht, die muss ich mir ja gar nicht stellen.
Bist du sowieso.
Also sagen, als Politiker bist du tägliche Medienpräsenz. Also wir haben ein Leben, das findet jeder, der im Unternehmen arbeitet, total absurd. Wenn ein Unternehmen 3 Tage hintereinander in der Öffentlichkeit ist, holt man eine sozusagen Kommunikationsagentur für Prisen-PR rein und sagt, mach, dass das wieder weggeht. Wenn wir 3 Tage nicht bei euch auftauchen, werden wir nervös und fragen, was ist los? Also sagen, weil das einfach die Währung ist, öffentliche Zustimmung. Und insofern ist die Frage, bin ich in der Öffentlichkeit oder nicht, gar keine, die relevant ist. Sondern damit muss man sich auseinandersetzen in der Politik. Macht nicht immer Spaß, finde ich auch nicht immer rational, aber man muss halt aufpassen, dass man es nicht so nah an sich rankommt lässt und auf der anderen Seite nicht, wie sagen die Amis so schön, Rhino-Skin, also so Nashornhaut sich zulegt, durch die gar nichts mehr durchkommt, dann bist du irgendwann so völlig unsensibel an der Stelle. Aber was mir eben hilft, ist, du musst ja permanent reden. Du wirst ja permanent auf irgendein Podium geschubst und musst irgendwie jetzt eine fluffige These entwickeln und irgendwie 5 Minuten.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Den Leuten nicht nur sagen, ich freue mich, dass sie hier sind. Sie wissen ja, wer sie sind. Ich sage ihnen das aber nochmal, weil meine Referenten mir das aufgeschrieben haben. Dann wünsche ich ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung. Geh wieder. Sondern eigentlich wollen die ja eine Idee mitbekommen. Und wenn du mal irgendwas durchdacht hast, kannst du so eine Idee auch reproduzieren oder weiterentwickeln oder eine Reaktion auf das, was im Raum ist, einfach mal setzen. Das geht dann auch mal schief. Aber es ist was anderes als dieses von der Verwaltung ordentlich vorbereitete Grußwort, die schlimmste Kategorie von Rede.
Also sagst du das deinen Kollegen auch manchmal sagen, also dass es schön ist, wenn man erstmal 30 Minuten Leute begrüßt per Namen und dann sagt, ich freue mich, ich gratuliere und dann tschüss, ist furchtbar langweilig. Du bist aber einer der wenigen, der es anders macht. Du hast ja, glaube ich, fast nie, hast du überhaupt vorbereitete Reden manchmal?
Ja, dann sicher, die Behörde legt auch großen Wert darauf, dass da viel gut vorbereitet wird. Aber ich brauche das auch teilweise. Also wenn ich in der Kunsthalle sozusagen unter den Argusaugen von Alexander Klar eine Ausstellung eröffne, dann haue ich besser nicht Impressionismus und Expressionismus durcheinander. Aber ich habe mehr Spaß, also Müntefering hat das mal so schön gesagt, sagen, es gäbe 3 Stufen des Redners. Du musst lesen können, du musst frei sprechen können und du musst gut lesen können. Mhm. Und die wenigsten in Deutschland oder überhaupt die wenigsten Politiker können gut lesen. Also bei den wenigsten hat man das Gefühl, die lesen so, als ob das gerade performativ wirklich ein Ringen mit dem Wort ist. Und insofern merkt ein Publikum, glaube ich, schon, steht da jemand und spricht frei und hat einfach Lust daran, dann Gedanken zu entwickeln. Und mir macht das auch Spaß. Auch die Momente, wo man merkt, ups, das geht gerade nicht auf. Wie kriege ich das denn jetzt trotzdem noch nach Hause, ohne dass es einer im Saal merkt? Die Momente gibt's ja auch, die machen dann auch mal Spaß.
Das ist ein guter Moment, mal die Frage zu stellen. Kann es sein, dass du auch die eine oder andere Rede für jemanden geschrieben hast, der heute Bundeskanzler ist?
Das ist mir ja bekannt, dass ich 3 Jahre sein Redenschreiber war, ja.
Wie war es, Reden für Olaf Scholz zu schreiben?
Spannend. Ich muss dazu sagen, ich habe davor für Franz Müntefering Reden geschrieben, was sozusagen fürs Schreiben auch nochmal ganz spannend ist, wenn man nicht für sich schreibt und seine eigene Stimme hat, sondern bewusst sozusagen gezwungen wird, sich in eine andere Stimme reinzufühlen. Und Müntefering hat ja so Sätze formuliert, bei denen der Punkt sehr dicht nach dem Prädikat kam. Auch das Subjekt war auch manchmal optional. Also die Sätze waren maximal knapp.
Wie geht so ein Satz dann? Komm!
Ja, so ungefähr. Also helmfester Zurren. So, das ist also, wenn es darum geht, dass man jetzt sozusagen in den Kampf rein muss oder so, solche Sachen. Und dann kam Scholz. Und Scholz als ordentlicher Jurist ist durchaus in der Lage, auch in Parenthese drei Relativsätzen und noch einen Konditionalsatz zu sprechen. Und das geht am Ende trotzdem auf. Und er hätte das auch gerne so. Das heißt, das war wirklich so wie ein Wechsel der Sportart. Mhm. Und was für mich aber das Beglückende war, war, Müntefering hat nie auch nur einen Satz, von dem ich versucht habe, ihn so aufzuschreiben, wie er ihn sprechen würde, auch so gehalten. Weil er ja sagt, ich kann nicht gut lesen. Deswegen hat er immer frei gesprochen und hat sich vorher nur durchgelesen, was man ihm aufgeschrieben hat. Während Scholz vieles von dem, was man ihm aufgeschrieben hat, auch dann vorgetragen hat oder was wir gemeinsam entwickelt haben. Also das war schon intensives Arbeiten. Und da war es eher manchmal so, dass ich mir mehr gewünscht hätte, dass er frei spricht, weil er ein viel besserer freier Redner ist, als er vom Blatt abliest, wie wir fast alle. Und irgendwann gab es aber die Situation, da habe ich ihm die von mir geschriebene Rede auf dem Weg zum Pult aus der Hand gezogen. Und er konnte nicht stoppen und musste dann weiter hoch und musste dann frei sprechen. Das hat der Veranstaltung gut getan. Hätte aber auch meiner Karriereaussicht schlecht gehen können, wenn das nicht gut ausgegangen wäre in dem Moment.
Es gibt Menschen, die sagen, ach, es, vielleicht wäre alles nicht so gekommen, wie es jetzt gekommen ist, wenn du mit ins Kanzleramt gegangen wärst, in irgendwelcher Funktion, als was auch immer, und weiter Reden für Olaf Scholz geschrieben hast. Wahrscheinlich hast du zwischendurch auch mal welche für ihn geschrieben und sagst es jetzt hier nicht, aber ist das ein Gedanke, den man zulassen darf?
Nee.
War, stand auch nie zur Debatte, dass du als, weil du hörtest ja zum inneren Kreis von Olaf Scholz und er, so was man hörte war, dass er dich schon gern dabei gehabt hätte.
Ja, aber ich war ja schon zu dem Zeitpunkt längst ein paar Jahre hier eigenständig Kultursenator und sagen, aus so einer Position gehst du ja nicht mehr zurück und schreibst jetzt im Stab noch Reden. So. Und den Austausch und das Miteinander sprechen haben wir immer. Und das, was wir momentan im Land haben, hat auch nichts damit zu tun, dass man jetzt, das ist so eine Überhöhung, finde ich, aus so US-amerikanischen Serien, dann hält mal jemand eine große Rede und die verändert dann die Landschaft. Mhm. Ich wünsche mir, also als Redenschreiber habe ich mir gewünscht, so ist das. Ich habe mir auch, ich kaufe mir immer noch alle Bücher von Redenschreibern. Gerade ist ein neues erschienen von dem Redenschreiber von Barack Obama, der sozusagen sehr schön beschreibt, wie man gute Reden schreibt. Was für Kniffe man auch machen kann. Aber wir überhöhen das total. Und in Deutschland noch mal mehr. Eine gute Rede verändert nicht die politische Landschaft und die Herausforderung. Sie erleichtert es vielleicht, ein bisschen Identifikation zu erzeugen. Aber die Probleme liegen nicht auf der rhetorischen Ebene in Deutschland momentan.
Das stimmt. Wir wollen über das Schreiben sprechen. Stefan, bei dir ist es wunderbar, dein Buch 25 letzte Sommer, ich habe es gesagt, eines der bestverkauften Bücher in diesem Jahr. Ich glaube, ziemlich genau ein halbes Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und als du mir davon erzähltest, wir kennen uns lange, als mir davon erzähltest, habe ich gedacht, ich habe von dem noch nie was gelesen, mal gucken. Und vor allen Dingen war ich erstaunt, weil du sagtest, ja, das wären so 170, 160 Seiten. Und ich für mich still so dachte, 170, 160 Seiten, das ist viel zu kurz. Mhm. Wie war das für dich? Das war.
Ich weiß noch immer das Telefonat, wo du mich angerufen hast, hast gesagt, du hast mein Buch gelesen. Und man muss mal sagen, dann zuckt man ja immer zusammen kurz, weil man will auch dem anderen. Es muss ja nicht jeder Freund, weil jede sagen, auch wenn sie heute sagen, ich habe dein Buch übrigens noch nicht gelesen, also ich will ja auch keinen verpflichten, mein Buch zu lesen. Und es findet ja auch immer eine schwere Rolle, dass jemand anderes jetzt plötzlich sagen muss, ich finde es toll oder gar nichts sagt, weil die wenigsten sagen einem ja, ich finde es total bescheuert, die einen privat kennen. Und ich weiß noch, du hast mir gesagt, du, also ich fand dich ja immer ganz gut, aber dass du schreiben kannst, hätte ich nie gedacht. So, da habe ich gedacht, Mensch Lars, so finde ich ja schön, dass du das sagst. Und dann habe
ich gesagt, ich habe dir das nicht zugetraut.
Ja, du hast mir das nicht zugetraut so. Und dann habe ich gedacht, ja, so fand ich irgendwie schön. Also fand ich besser als ein Kompliment. Du hast mir das nicht zugetraut. Und ich muss sagen, ich habe 170 Seiten geschrieben. Da haben wir immer schon besprochen. Ich habe dieses Buch angefangen. Ich wusste ja nicht, kann ich ein Buch schreiben? Ich hatte diesen Titel, 25 letzte Sommer. Ja, den hatte ich. Den habe ich schon seit über 10 Jahren, trage ich den mit mir rum. Ich wusste, ich möchte mal irgendwann ein Buch schreiben, das heißt 25 letzte Sommer.
Muss man erklären, warum? 50 plus 25, musst du erklären.
Ja, also ich saß beim Abendessen mit Freunden und es ging, wie wir unser Leben und unsere Zeit gestalten noch. Ich meine, das ist ein schönes Thema, das haben Sie alle, die hier im Saal sitzen. Womit verbringe ich meine Zeit? Und jemand sagte, du, vielleicht bleiben uns noch 25 Sommer. So, da dachte ich, ach, schönes Bild. Das fand ich irgendwie so gleichzeitig ein Tick melancholisch, aber gleichzeitig auch, ist auch lang. So. Und dann war ich raus bei RTL und Gruner und ja, und dann dachte ich, jetzt fülle ich dieses Buch 25 letzte Sommer. Und ehrlich gesagt, ich hatte das große Problem, ich hatte überhaupt keine Idee, wie. Also ich fand den Titel gut und ich finde ja immer noch, ein Titel ist auch wichtig. Ja, also wie so ein Buch heißt, halte ich noch immer noch. Und ich fand den Titel wahnsinnig schön. Und dann dachte ich, ja, ich schreibe jetzt dieses Buch und dann hatte ich so zwei Wege. Ich mache entweder den Weg von Carsten, ich schreibe sozusagen, also was würdest du sagen, Sachbuch, ja. Und dann hatte ich das Gefühl, nachdem ich 30 Jahre lang sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt ein Sachbuch schreibe, was ich hätte machen können, hätte ich Leute anrufen müssen und ich müsste recherchieren und Mails schreiben und Leute treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so keine Lust, Leute anzurufen. Und ich hatte so keinen Bock, Mails zu schreiben. Und ich war zu faul für ein Sachbuch. Also ich dachte, ich muss da hinfahren, da muss ich die interviewen, da muss ich denen das Abgetippte zeigen. Und dann dachte ich, weil erst dachte ich, ich treffe so Leute, die so im Alter sind, die mir erzählen, was sie so gemacht haben mit ihrem Leben. So. Und dann merkte ich, boah. Und ich war ja mal der Chef. Und dann haben ja immer alle zurückgerufen. Wenn ich jetzt als Privatmann gemailt hätte, hätte ich ja ganz oft erfahren, dass plötzlich gar keiner mehr antwortet. Habe ich gedacht, das erspare ich dem und mir, diesen Angang eines Sachbuchs. Und dann hatte ich irgendwann auf dem Land einen guten Freund seit 16 Jahren, einen Kartoffelbauer, das ist einer meiner engsten Freunde. Und irgendwann dachte ich, ach, der lebt auf dem Land, ich lebe in der Stadt, wie verbringen wir so unsere Zeit? Ich fange mal an zu schreiben. Ich dachte, vielleicht bringt's die Geschichte. Und dann habe ich angefangen, 17 Seiten zu schreiben und habe das, Gott sei Dank, einen Agenten gefunden, der das irgendwie gut fand. Und der hat dann immer zu mir gesagt, ich glaube, ich kriege diesen Stoff verkauft an einen Verlag, weil ehrlich gesagt, Verlage interessieren sich ja für eins nicht mehr, nämlich neue Bücher zu finden, weil sie werden jeden Tag mit Manuskripten zugeschüttet. Und niemand muss denken, weil ich mal Chef eines Unternehmens war, sagt ein Buchverlag jetzt Hurra, weil die wollen gute Geschichten und Bücher verkaufen. Ob ich mal RTL-Chef war, ist vielleicht sogar fürs Bücherverkaufen gar nicht so wahnsinnig förderlich. Und deswegen hat der gesagt, du 17 Seiten hast du, schaffst du denn mehr als 17? Weil die Journalisten schaffen nie Bücher, sagt er, weil denen geht irgendwann die Puste aus. Die schreiben so eine längere Seite 3, eine Reportage, aber wenn es dann mehr Seiten werden sollen, dann werden Journalisten irgendwann, haben die nichts mehr, woran sie sich festhalten können. Da habe ich gesagt, du Matthias, ich kann nicht sagen, ob ich mehr als 17 schaffe. Ich habe ja 17 geschrieben. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben und ich weiß auch nicht, wie es weitergeht ab 17, aber ja, ich bin so ein Preuße. Ich mache das dann schon fertig, wenn ich das so anfange. So. Und irgendwann habe ich geschrieben und wie das so, und irgendwann hatte ich so einen schönen letzten Satz, also der Wind kam nicht mehr von vorne, sondern von hinten, den fand ich irgendwie schön, den Satz, und dann dachte ich, oh, fertig. Also Buch ist fertig, so, also fand den Schluss gut. Und ehrlich gesagt, ich wusste auch gar nicht, ich fand ein offenes Ende gut, weil da musste man sich auch nicht entschließen, wie es ausgehen konnte. Dachte ich, soll der Leser doch selbst denken, wie es weitergeht. Verlag total begeistert, schöner letzter Satz, toll, mach Schluss. Ja, so, und dann guckte ich so auf mein Manuskript und dachte, also 160 Seiten. Und dann dachte ich auch kurz, oh, 160 Seiten, das ist vielleicht zu wenig, ja. Und dann weiß ich noch genau, dann bin ich so in den Flur gegangen und da haben wir so ganz viele Bücher im Flur. Und dann bin ich immer so lang gegangen und dachte mir, ich guck mal. Und dann sah ich Frühstück bei Tiffany, ja, 80 Seiten. Und dann dachte ich mir, also wenn das 80 Seiten hält, dann sind 176 viel, ja. Und mein Freund Lars hat ja ausgerechnet, ich habe ein Jahr an diesem Buch gearbeitet. Das heißt, ich habe pro Tag eine halbe Seite geschrieben. Und das finde ich war absolut zumutbar.
Und das Buch, stimmt es, das hat mir der Verlag, glaube ich, erzählt, sie haben auch noch ein bisschen an der Schriftart gemeißelt und so. Ja. Das ist nicht, also es sieht jetzt ja nach was aus, aber es ist ein kleines, dünnes Buch.
Ja, weißt du, wieso? Ich hatte immer folgendes Bild. Also erstens habe ich mir gar nicht zugetraut, 400 Seiten zu schreiben. Also vielleicht, weiß gar nicht wieso, aber vielleicht dachte ich, die Hürde zu groß. Dann dachte ich immer so, für jemanden, der noch nie ein Buch veröffentlicht hat, ich glaube, wenn man einen Schreiber kennt, traut man dem vielleicht auch irgendwann als Leser was Langes zu, aber ich dachte, ich muss mich ja erstmal vorsichtig und sanft vorstellen im Buchmarkt und ich kann ja nicht gleich das Familienepos schreiben. Deswegen fand ich das so eine kurze Geschichte an einem Wochenende zwischen zwei Menschen irgendwie schön und B, ich fand es immer gut, wenn ich zu Besuch bei Freunden war. Das war immer meine Vorstellung. Du besuchst mich jetzt am Wochenende in unserem Ferienhaus und dann gehst du so freitagsabends in dein Gästezimmer und da liegt so ein Buch am Bett. Und Sonntagabend sagst du mir, weißt du, ich habe es durchgelesen, war schön. Und ich dachte, ich schreibe so ein Wochenendbuch. Ich schreibe so ein Buch, was man am Wochenende liest, was einem ein gutes Gefühl hinterlässt, was einem irgendwie denkt, das ist schön, dass es da lag. Ja? Und ich wollte immer sowas schreiben als 800 Seiten, wo immer Menschen vorstehen und sagen, irgendwann lese ich es nochmal, wenn ich Zeit habe. Ich wollte irgendwie nahbar sein mit dem Buch. Und ja, scheint aufgegangen zu sein.
Ja, vielleicht ist es sogar auch ein Teil des Erfolges, dass das Buch so überschaubar ist.
Gerade gibt es ein ganz erfolgreiches Buch, ganz toll, Elke Heidenreich, Altern. Ja, ist ein unfassbarer Erfolg. Hier nicken ganz viele Menschen, die den Podcast nicht sozusagen sehen können. Ja, ein wundervolles Buch, ist ganz dünn Und ich glaube, im Endeffekt kauft man ja ein Gefühl. Ich glaube, jedes Buch vermittelt ein Gefühl. Und ich glaube, hinterher sagt ja, die Leute geben 6 Euro für einen Kaffee Latte aus plötzlich. Ich glaube, die kaufen ja so ein Starbucks-Gefühl. Die kaufen ja nicht 6 Euro für einen Kaffee. Und ich glaube, ein Buch hängt ja nicht an der Länge, sondern an dem, was habe ich mitgenommen in der Zeit, mit dem ich es verbracht habe. Und ich finde Elke Heidenreich Eltern ein wundervolles Buch. Ja, ganz viele Menschen lieben dieses Buch und es ist ein ganz dünnes, schönes Buch. So. Und seitdem ich das weiß, weiß ich auch, dass ich das nächste auch wieder dünner machen kann.
Also eher man gibt
das beruhigt so mich, dass ich jetzt nicht, der nächste sagt mir so ab 400, drunter mache ich es jetzt nicht mehr. So.
Das ist, ich liebe ja den Satz von einer Buchhändlerin, die auf die, mit der ich auch über dein Buch sprach und die sagte, naja, das schwierig ist natürlich bei Lesungen, wenn Herr Schäfer Lesungen macht, weil wenn man das Buch aufgeschlagen hat, hat man es eigentlich schon zur Hälfte durch. Was aber gemein ist.
Nee, was du da sagen musst, ich lese ja nie bei Lesung, deswegen machen wir auch Lesung, alles nur keine Lesung, bewerten das gerade. Ich kann, wie Müntefering oder was, ich kann so wahnsinnig schlecht lesen. Jetzt habe ich plötzlich so einen Beruf sozusagen erlangt, wo man immer vorlesen soll, ja, und ich habe als Kind immer wahnsinnig in der Schule, kennen Sie noch dieses Fehlerlesen? Ja, dann sagt man hier, wie lest mal los, und wenn du einen Fehler machst, ist Carsten dran. So, ja, und ich hatte noch nicht den Satz angefangen, Carsten. Ja? Oh, und jetzt kam ich sozusagen, jetzt sollte ich durch Deutschland reisen und Lesungen machen, ja, und ich wusste genau, so ich werde jetzt nicht so schnell nervös vor Publikum, aber ich wusste, wenn der Moment des Lesens kommt, das wird bitter für mich, weil kommt man, also Mathe und Lesen waren zwei sehr, sehr dunkle Kapitel meines Lebens. So, und dann habe ich mal jetzt folgenden Trick angewandt und der funktioniert wahnsinnig schön. Ja, der ist echt gut. Ich frage immer jemand im Publikum, ob jemand dabei ist, der lesen möchte, statt meiner. So, und da ist immer eine Deutschlehrerin oder jemand da drunter, der sagt, ey, ich hab Bock, ich komme nach vorne und dann kommt die nach vorne und dann klatschen die Leute, weil sie sagen, wie mutig, dass die vorliest. Und ich sag, wie toll, dass sie vorlesen und nicht ich. Und dann ist man plötzlich so eine Gruppe.
Das ist gut.
Das funktioniert super. Ja. Also, und dann gehen alle nach Hause und sagen, du, das war der Erste, der nicht gelesen hat. So, und deswegen habe ich das jetzt so, ne, zum Trick gemacht. Aus diesem Vorlesen rauszukommen.
Liest du vor, Carsten, aus deinem
Du kannst Jahren? Definitiv, der hat auch 0,9 Abi gemacht und so, der kann auch vorlesen.
0,9 Abi?
Ja. Also irre.
Verleumdung. Aber,
also. Und in ihr wart beide in Nordrhein-Westfalen.
Wir sind beide. Er kommt aus Gelsenkirchen und ich aus Witten. Ich habe 3,4 Abi gemacht in Gelsenkirchen, in Witten. Da würde man in Bayern sozusagen, ich schätze mal, des Landes verwiesen. Ja. Also, 3,4 Abi im Ruhrgebiet ist kein Abitur.
Ja, sicher ist das ein Abitur.
Das Abitur, aber
ich habe so viel fürs Leben gelernt.
Aber es gab niemanden, heute gibt es ja so viele Einser-Abiturienten. Wenn man ein Einser-Abi hatte, dann kannte die ganze Stufe dieses eine Mädchen. Die hieß dann irgendwie Rebecca und hatte 1,4. Und die ganze Schule kannte die, weil der Rest pendelte zwischen 2,8 und 3,5. Ja? Und es war völlig normal und alle waren zufrieden. Die Eltern sagten, ey, 2,8. Ja? So. Und dann vor kurzem traf ich Carsten, der aus dem Ruhrgebiet, und kam wir so übers Abi und so, ne? Und dann sagte Carsten, bei seinem Abi gab es, und ich glaube, es gab niemanden, einen Jungen, der überhaupt nur annähernd an die 1 kam, und Carsten kam an die unter 1 Grenze. Ja, und dann wusste ich auch, das ist ein Mann für Sachbücher.
0,9?
0,7, aber das lassen wir. Das ist ganz furchtbar. Aber das ist.
Habe ich es doch gesagt.
Das ist denunziatorisch. Aber ich weiß auch nicht, warum.
0,7?
Ja, es gibt ja. Mein Vater sagte immer, dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ich hab nicht gelernt. Das ist irgendwie. Ich habe irgendwann den Code Schule, zumindest diese einen Schule, in der ich war, geknackt. Und ab da war alles einfach. Also das ging irgendwie.
0,7.
Das ist jetzt nicht dramatisch. Alles gut. Fehler lesen konnte ich aber auch nicht. Aber da war gar nicht mehr im Abi. Da muss
aber das heißt aber, ich komme gar nicht drüber hinweg. Und dann NRW.
Ja, doch,
ist schon das. Hamburg, muss man sagen. Hamburg war ja.
Ich wollte ja Journalistik studieren in Dortmund, habe ich dann ja auch gemacht. Und da braucht es ja einen 1-0er-Schnitt, sonst bist du da ja nicht reingekommen.
Natürlich.
Weil die ja einfach nur, ja,
Journalisten halt.
Genau.
Ja, kannst du Journalist werden oder Arzt? Die beiden Sachen konnte
man. Ja, aber Arzt, da hätte man ja lernen müssen.
Liest du bei deinen Lesungen?
Wenig. Also häufig wird es eingefordert. Jetzt lesen Sie doch mal was. Wir wollen wissen, wie das Buch klingt. So, ja. Das ist natürlich dann ein bisschen was anderes, weil das ein anderer Sound ist. Ich fühle mich, also mit dem jetzigen Buch mache ich es ein bisschen, weil es eben auch tatsächlich ein bisschen anders geschrieben ist, weil ich ganz viel ja sagen Songtexte, Filme, Bücher und Anekdoten verarbeite, während die anderen Bücher immer eher so ein bisschen wirklich analytische Sachbücher waren, wo ich immer das Gefühl habe, warum muss ich denen das jetzt vorlesen? Das kann ich irgendwie viel netter erzählen und komme auch schneller auf den Punkt, als wenn ich noch die Zitate dazwischen mitlese. Bei dem jetzt mache ich es manchmal, aber eigentlich suche ich mir immer jemanden, mit dem ich spreche über die Themen, die in dem Buch sind. Und manchmal landen wir auch ganz woanders. Und das hat dann nur noch sehr entfernt was mit dem Buch zu tun, aber es war ein lustiger Abend.
Ich habe es gesagt, irgendwie die Bücher, die sind, schreibst du nicht nur für dich selber, sondern sie werden natürlich veröffentlicht. Wie wichtig ist für dich dann, dass das Buch erfolgreich wird?
Na, die Frage ist.
Und was ist Erfolg?
Das wollen wir auch was ist genau. Erfolg? Das ist natürlich der Punkt. Also ich guck total fasziniert auf Stefans Buch, weil ich finde, ihm ist etwas gelungen, wo ich mich, seitdem ich das gelesen habe, frage, ob man nicht mal versuchen müsste, so über Politik zu schreiben. Keine Ahnung, ob das jemand mal jemals versucht oder macht, aber dieses, sozusagen, es wirklich so auf die Essenz runterzukochen, das ist tatsächlich sozusagen eine ganz einfache, klare, nachvollziehbare und unglaublich dich emotional mitnehmende Geschichte wird. Weil ich glaube, dass das ist, was uns in Politik gerade fehlt. Und das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ist ja eher sozusagen der Versuch, abstrakt zu begründen und an einzelnen Beispielen vorzumachen, warum es sowas eigentlich bräuchte. Das heißt also sozusagen so eine Einkleidung immer noch drumherum, die so einen Überbau hat, und darunter hängen dann so ein paar Geschichten, an denen man das mal so durchdekliniert.
Also es gibt die Metaebene, die dann auch alle Kritiker bis zur FAZ begeistert.
Genau, ob sie begeistert, weiß nicht, aber es gibt zumindest eine, mit der man sich auseinandersetzen kann. So, und das ist natürlich insofern ein Buch, das spricht damit jetzt nicht jeden an, der sagt, ich will mal von Freitagabend bis Sonntagabend was lesen, weil das schaffe ich in der Zeit gar nicht. Das ist sozusagen, da ist mehr dran drin, aber vielleicht auch Überflüssiges für das, was man nämlich eigentlich erreichen wollen würde. Und insofern ist für mich Erfolg tatsächlich an der Stelle, kommen Themen dieses Buches in der allgemeinen Debatte an. Also kriegst du was da ist, gesetzt. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass man mit so einem Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt oder sonst was, das ist nicht der Punkt. Aber eigentlich fände ich es total spannend. Ich glaube, aber das werde ich erst machen, wenn ich nicht mehr in der Politik bin. Also wenn ich sozusagen raus bin und Zeit hätte und sage, jetzt schreibe ich auch mal eine halbe Seite pro Tag. Ob man das wirklich machen kann, sagen, ohne den Überbau. Einfach nur zu vertrauen, dass es da eine Erzählhaltung gibt, die aus sich selbst heraus funktioniert. Das ist so ein bisschen was das...
Ich meine, die berühmteste politische Rede, I had a dream, würde ich sagen, Martin Luther King, 12 Minuten.
Ja.
Das ist eine ganz kurze Rede. Ja, deswegen sind ja TED-Talks immer 12 Minuten lang, fand ich interessant, weil die gesagt haben, wenn der Mann die berühmteste Rede der Welt in 12 Minuten redet, kriegt kein Mensch mehr Zeit pro Thema als der. Und das ist schon interessant, dass jemand diesen einen Satz geprägt hat in so einer kurzen, es ist eine ganz kurze Rede, wissen die wenigsten, würde ich sagen, stimmt deiner Theorie zu. Eigentlich hat er ja auch nur einen Satz und ein Lebensgefühl verkauft und die Menschen würden denken, das war eine jahrhundertlange Rede. Simpel und kurz.
Also Fidel Castro hat 8 Stunden geredet, das hat die Reden nicht besser gemacht.
Ja.
Klar, also die meisten guten Reden sind kurz.
Sind kurz.
Würde aber dann, wenn du so ein Buch schreiben würdest, nicht dann tatsächlich das ganze Feuilleton, das dich schon schätzt und sagt, also wenn du ein Buch schreibst, dann wird das überall besprochen. Also in der Zeit, in der FAZ, in der Süddeutschen schon. Jetzt, wenn die noch wissen, der ist ein 0,7 Abiturient, der ist noch eine ganz andere
Schwung dahinter. Das hat die Latte jetzt höher.
Also die Latte, aber würden die
nochmal über Stefans Profi-Tennis-Karriere.
Ja, genau.
Das hier zum Ausgleich zu
aber würden die nicht sagen, oh, jetzt, da fehlt die Metaebene. Das ist zu einfach für den Broster. Was ist mit dem Broster passiert? Weil das ist ja das Interessante, glaube ich, ne? Dass sozusagen, wenn es an deinem Buch eine Kritik geben könnte von wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es die großen Literaturkriterien, die wahrscheinlich sagen, ach, das Buch ist mir jetzt, das ist mir zu simpel, oder?
Du, da ich es nicht lese, kann ich es dir nicht sagen, aber wenn es so ist, würde ich das denken, dass es so wäre, dass das jemand sagt, ja? Und, aber ich habe, ehrlich gesagt, ich habe ja auch medienverantwortlich, also ich finde, das ist ja auch Koketterie. Also ich finde zwei Sachen. Erstens, man steht ja nicht morgens auf und schreibt einen Bestseller. Also man steht ja nicht auf und sagt, heute schreibe ich einen Bestseller. Man schreibt ein Buch und ich komme aus einer Industrie, da weiß man gar nicht, warum funktioniert die eine Sendung und die andere nicht. Warum funktioniert das eine Magazin und das andere nicht? Es ist ja, man weiß es nie, man probiert was aus und plötzlich irgendeine Sache. Bei Spotify 100.000 Songs pro Tag kommen dazu. Warum setzt sich der eine Song durch? Und alle anderen denken, ich habe das beste Lied des Jahres geschrieben. Man weiß es in so einer Industrie nicht, warum sich eins durchsetzt. Aber ehrlich gesagt, ich wollte jetzt ich bin nicht aufgestanden und wollte einen Bestseller schreiben. Aber ich war immer jemand, wenn ich es mache, möchte ich viele Menschen erreichen. Weil das ist ja so Koketterie zu sagen, ich mache es nur für mich und wenn es dann jemand liest, freue ich mich. Ich habe schöner Wohnen verantwortlich, Essen und Trinken, Brigitte. Und ich war immer mit Medien unterwegs, die möglichst viele Menschen erreichen. Ich fand das immer schön, viele Menschen zu erreichen. Und jetzt ehrlich gesagt, wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, gedacht, schade, hat nicht so viele interessiert. Wenn es Menschen erreicht, kann man sagen, was man will, dann ist es schön. Durch ein Buch Menschen zu erreichen, ist mit das Schönste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Weil wenn ich mir vorstelle, irgendwo sitzt jemand auf seiner Couch am Sonntag und liest mein Buch und freut sich, dann finde ich das schön. Ist mit das schönste Gefühl, was ich vermitteln kann. Und wenn es noch mehr werden, und wir haben jetzt Rechte nach Italien wurden verkauft und nach Frankreich und nach in viele Länder, dann denke ich mir, sitzt irgendwo einer in Italien und liest vielleicht mein Buch. So, ja, finde ich super.
Und trotzdem versuchen doch jetzt viele Verlage zu ergründen, wieso dieses Buch? Was ist die, was hat er da, wieso kann das sein, dass jemand, das ist dein allererstes Buch gewesen, wir reden über 25, nicht nur 25 letzte Sommer, sondern über 25 Wochen oder mehr, 27 auf der Spiegel Bestsellerliste. Wir reden über 5, 6, 7 Länder, in die das verkauft ist. Und dann versucht man zu ergründen, was hat der jetzt gemacht? Kann man, also was siehst du da, Carsten, was, also außer, dass wir beide, glaube ich, feststellen können, dass Stefan ein unglaubliches Gefühl, und das ist nicht böse gemeint, für den Geschmack von sehr vielen Menschen hat. Also er hat ein Gefühl dafür, was Menschen interessieren könnte und was Menschen erreichen könnte, ne?
Ja, aber das ist ja auch ein Gefühl. Also auch ein Geschenk,
genau.
Die Qualität zu besitzen, zu begreifen, kann ich mit Worten einen Raum einrichten, in dem Menschen sich wohlfühlen. Das finde ich sozusagen, würde ich nie jemandem, der schreibt, zum Vorwurf machen.
Überhaupt nicht.
Ich habe ein bisschen die Sorge, das ist ja bei jedem Moment so, wenn irgendwie ein erfolgreiches Buch da ist, versuchen alle den Code zu knacken und dann gibt es sozusagen 10 Copycats, die das ähnlich machen. Das werden wir sicherlich da auch erleben. Und es hat natürlich sozusagen auch, das finde ich aber auch das Bestechen, ja, so ein paar Ingredienzien, die sagen, also diese Naturnähe, die sozusagen Fokussierung auf zwei Personen, sozusagen diese Archetypen, die sich da begegnen. Da ist ja relativ viel sozusagen, was jetzt ja auch nicht zum ersten Mal aufgeschrieben worden ist, aber in einer Art und Weise verdichtet worden ist, die unglaublich nahbar ist. Und ich will nochmal sagen, dieser Glaube, etwas ist nur dann gut, wenn es kompliziert ist, ist ja vollständiger Quark. Also ist, um das mal am praktischen Beispiel zu machen, in meinem Buch schreibe ich relativ viel, also ich versuche unter anderem die Grundwerte der SPD am Beispiel von den Songs von Bruce Springsteen zu erklären. Das ist so einer dieser Versuche, das irgendwie nahbar zu machen. Der gestern Geburtstag hatte, genau. Und 75.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Sich geworden ist, by the way. Also der hat jetzt die 25 letzten Sommer schon aufgebraucht. Ich hoffe, er kriegt nochmal 25 Nachschlag. Aber das ist schon mal ganz gut. Und der hat die ersten zwei Platten, die er geschrieben hat, weil ich finde ja, der Höhepunkt des Schreibens ist tatsächlich die Verdichtung in der Essenz von Lyrik oder von Songtexten. Für mich ehrlicherweise noch mehr Songtexte als Lyrik. Da finde ich wirklich, kommt so richtig zu sich. Und wenn man die ersten zwei Platten hört, unfassbar viele Worte. Unfassbar komplizierte Texte. So viele, dass Bob Dylan irgendwann mal aufgestöhnt hat, gesagt hat, der muss aufpassen, der hat halt bald alle Worte, die die englische Sprache zur Verfügung hat, gebraucht. Dann weiß er nicht mehr, was er machen soll. Und dann gibt's irgendwann so einen Cut. Und dann werden die Texte total einfach. Aber dann dadurch so richtig emotional nahbar, weil sozusagen dann die Verdichtung in wenige Worte passiert und die Frage, was schimmert denn dann in so einem Wort, das nur noch da steht? Das fand ich bei Müntefering als Redner auch immer so spannend. Der hat halt immer weggeschnitten. Und irgendwann blieben so einzelne Worte übrig und die schimmerten dann so und hatten sozusagen eine Bedeutungsvielfalt, die viel größer war als das, was andere sozusagen mit 500 Worten versuchen auszudrücken. Und das finde ich was Faszinierendes, weil das kann ich noch nicht. So, das ist die Frage, wo will ich als Schreiber hin? Ich habe zwar bei der WAZ damals volontiert, da musstest du die Welt in 60 Zeilen erklären und eine Zeile hatte 27 Anschläge, das war jetzt auch nicht viel Platz. Aber das sagen, eigentlich habe ich mir immer den Platz genommen, den ich brauche. Meine Texte sind immer eher tendenziell zu lang gewesen. Also ich habe schon in der Schule damit gestritten, wenn es so sagen nicht mehr als 12 Spalten in der Klausur. Und dann habe ich irgendwie, wenn ich angefangen habe, fertig war, habe ich irgendwie 22 Spalten abgegeben. Und dann darauf beharrt, ich sage ja bekloppt, und dann darauf beharrt, dass das aber auch gut war und man das machen kann. Aber dieses in der Kürze auf den Punkt kommen, finde ich total faszinierend. Und wer ist in Hamburg, leider viel zu früh verstorben, als Songwriter Nils Kopproch, ich weiß nicht, wer den noch kennt, sozusagen der Fink-Sänger war, der auch sozusagen, er sieht sie an, während sie ihn ansieht und er sieht zur Tür. Sozusagen ein Song über ein Beziehungsende. Und in dem Satz ist alles drin. Alles. So, und sowas zu können, sozusagen mit so einem Satz eine Szenerie aufzumachen, die du jetzt unfassbar viel reinstellen kannst, das finde ich das eigentlich Faszinierende. Und ich glaube, da haben Leserinnen und Leser auch Lust drauf, weil sich auch immer so Räume öffnen, die ich selber füllen kann. Das finde ich eine unglaubliche Qualität, das zu beherrschen.
Macht dir das Druck, Stefan, dass das erste Buch, also bei vielen Schriftstellern ist es so, schreibst ein Buch, schreibst zwei, schreibst drei und dann vielleicht mit dem vierten kommt dann der Erfolg und dann kommen die anderen dazu. Ne? Gibt's viele Beispiele dafür. Bei dir ist das erste Buch so erfolgreich, dass jetzt wir dir wünschen, dass die anderen Bücher auch so haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß. Macht dir das Druck? Ich frage das deshalb, Carsten hat das gerade gesagt, du wolltest ja auch in gewisser Weise diesem Druck entfliehen. Stichwort Tennisspieler, du warst tatsächlich mal, du warst auf dem Weg zum Tennisprofi, das war die Phase mit Boris Becker, Michael Stich, dein Doppelpartner war Michael Kohlhammer, richtig?
Kohlmann, der deutsche Davis Cup Coach
aktuell. Ja. Und du hast von einem Tag auf dem anderen mit Tennis aufgehört. Ja. Weil, nochmal kurz, warum?
Ja, weil ich einen Knorpelschaden in den Knien hatte.
Okay.
Und weil ich auch, ehrlich gesagt, steht auch im Buch, weil ich, also da bin ich, ich habe Tennisspielen gehasst, muss ich sagen. Also
immer schon gehasst?
Ja, eigentlich, also ich hatte, glaube ich, ein großes Talent zum Tennis. Und da, wie man so als Jugendlicher da reinrutscht, ja, dann wird man gefördert und alle sagen einem, dass man das gut kann und dann spielt man Turniere und ich bin so reingerutscht, ohne, ich war zu jung, um zu sagen, ich möchte das nicht. Ja, und ich habe es gehasst, weil es ist ein Einzelsport. Und wer mal die Andrew Agassi-Biografie Open gelesen hat, ein wahnsinnig schönes Buch, sagt man ja dem Tennissport nach, dass es sozusagen vom Kopf her der schwerste Sport von allen ist. Und wenn man jetzt so die Tennisprofi Nadal, wie oft die sich zucken, wie viel Macken und Ticks die haben. Ja, also Tennis ist echt ein Psychosport und ich mochte es nicht. Und ich glaube, ich habe die Verletzung auch gefunden, um den Ausweg zu finden aus dem Tennissport, weil ich bin kein Einzelgänger Typ Sport, also das kann ich nicht. So, und deswegen konnte ich den Sport nicht weitermachen, weil ich glaube, ich hatte die Kraft nicht alleine, es ganz weit nach oben zu schaffen.
Weil ideal dann Schriftsteller zu werden, da, ja, wo man ja nicht so alleine ist.
Genau.
Ja. Was ist das?
Also, ja. Ja, ja, hast du exakt, die Frage schließt sich an, ja. Und deswegen auch, sie ist ja noch gar nicht beantwortet, wie es mit mir weitergeht. Ne? Also ich sitze ja nicht hier jetzt und sage, ich werde jetzt Schriftsteller. So, ja, ich habe was gemacht, was irgendwie sein sollte, ja, aber ich würde jetzt nie denken, dass ich Schriftsteller bin oder jetzt sage, da kommt jetzt Roman an Roman in so einer logischen Folge, ja. Ich glaube, ich würde mich immer als jemand sehen, der irgendwie Kreativität total gerne mag, ja. Und wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich gerne einen nächsten großen Roman schreiben oder ein nächstes großes Buch, so glaube ich zwei Dinge. Erstens, ich glaube, es wird nie wieder so wie jetzt. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich habe das jetzt einmal erlebt und selbst wenn beim zweiten Mal so wäre, wäre es nicht mehr das erste Mal. Dann kann es trotzdem schön werden, ja, aber ich kann jetzt nicht, ich kenne Patrick Süskind nicht und so, ich kann mich auch überhaupt nicht, aber der hat das Parfüm geschrieben und ich glaube danach, ich weiß nicht, ob es noch einmal oder nie wieder, und ich glaube, der hat mal gesagt, das kann nie wieder so sein wie beim ersten Mal. Deswegen kann ich Leute verstehen, die sagen, ich lasse das einfach jetzt ruhen, weil das ist schön, ja. Und wenn man mich fragen würde, ich mache ja ein neues Buch, können wir nachher nochmal kurz, aber ist ja auch was ganz anderes als eine Erzählung, aber wenn man mich fragen würde, würde ich als Nächste zum Beispiel, da bin ich mit Carsten sehr ähnlich, ich würde wahnsinnig gerne ein unfassbar schönes Liebeslied schreiben. Noch lieber als ein schönes Buch hätte ich einen großen Song geschrieben, ja, weil das würde mich am meisten interessieren, so ein Lied zu schreiben, von dem ich denke, das ist das schönste Liebeslied, was geschrieben wurde. Und das würde ich für meine Frau schreiben, weil ich finde, die hat das mehr als verdient, dass ich ihr das größte Lied, und seitdem ich klein bin, denke ich, ich schreibe ein Lied und dann trete ich auf so eine Bühne und dann sind so Leute und die machen dann Feuerzeuge an oder was ich mir dann immer vorstelle. Und ich habe mir schon als Kind gedacht, wenn ich das Lied schreibe, dann gucke ich dieses Mädchen an bei dem Song, den ich schreibe. Und mein ganzes Leben besteht nur aus Refrains von großen Liebesliedern. Und da denke ich mir, den Traum habe ich als Nächstes. Ich kann jetzt sein, dass ich Bücher mache und alles, aber ich will noch mal einen großen Liebeslied schreiben. Ich weiß nicht, wem ich das jetzt andrehe, und weil neben Mathe lesen kann ich auch nicht singen.
Aber vielleicht fragst du deine Frau mal.
Ja, aber ich frage mal so. Aber ich wollte sagen, so sehe ich mich eher, dass ich mich gar nicht so sehe, als ob das nächste Buch automatisch das wird, sondern ich habe das Gefühl, vielleicht gibt's was anderes, was mich reizen würde, irgendwie mit Worten irgendwas zu finden.
Die Frage, bevor Carsten sie stellt, und die stellen sie sicherlich alle im Raum, wenn sie dich jetzt erleben, wie um alles in der Welt bist du RTL-Chef geworden? Hm. Weil wenn man das Buch liest, wenn man dich so sieht, denkt man, das, was am wenigsten zu dir einfallen würde, das wäre so, als wenn Carsten Broster morgen ProSieben-Chef werden würde. Es würde einem auch nicht einfallen. Wie konnte das passieren?
Ja,
ist ja nichts Böses, nicht falsch verstehen.
Nee, überhaupt nichts Böses. Du kannst mich sowieso alles fragen. Also bin freier Mann hier. Den Satz hattest du übrigens auch immer gesagt am Anfang. Das ist jetzt, die Leute finden dich immer so nett. Das kann doch gar nicht sein.
Ja.
Ja? Also ich habe es nie ausgeschlossen, dass man ein höflicher, netter Mensch sein kann und trotzdem einen Konzern führen kann. Mhm. Ja, weil ich immer dachte, durch Sog führen ist einfacher als durch Druck. Und ich dachte, ich kann trotzdem harte Entscheidungen treffen und auch sagen, ich habe echten Ehrgeiz in mir. Also ich bin ja nicht Tennisspieler und schreibe ein Buch, weil ich keinen Ehrgeiz habe. Wenn ich Sachen mache, möchte ich, dass sie gelingen. Ich bin echt ins Gelingen verliebt, muss ich echt sagen. Aber ich finde, warum kann man nicht einen großen Konzern führen und trotzdem ein zugewandter, höflicher Mensch zu den Menschen sein, die in seinem Umfeld sind. Und ich habe den Satz habe ich ganz oft gehört, hätte ich nie gedacht, dass Sie RTL-Chef oder Gruner-Chef sind. Und dann dachte ich immer, wie stellt man sich jemanden vor, der das ist? Und ich glaube, man stellt immer sich jemanden vor, von dem man denkt eigentlich, also der Satz fiel auch oft, wenn man Chef wird, muss man Arschloch werden. Ich finde das gar nicht. Ich finde, man kann ein guter Chef sein, ja, aber warum das Bild immer ist, der Führung hat, muss irgendwie ein verkorkster Charakter sein.
Ja, das glaube ich nicht, aber jetzt bei RTL denkt man ja an Dieter Bohlen zum Beispiel und dann sieht man dich und denkt,
Ja, aber da war ich immer so, dass ich dachte, das stimmt, aber dann habe ich irgendwann gedacht, ich kann ja nicht, wenn ich so großes Medienhaus führen, mit allen Dingen, die wir tun, übereinstimmen. Ja, da muss es Sachen geben, die bin ich gar nicht. Ich bin vielleicht NTV und Brigitte und vielleicht bin ich eine Vox-Sendung, aber ich kann ja nicht alles sein. Ja, und ich kann ja nicht alle Produkte gleich lieben. Ich fand nur immer eins, ich hatte nie so einen Dünkel. Ich fand es immer fast interessant, ich wollte ja RTL auch sozusagen ein bisschen anders positionieren, ist auch egal wie, aber ich dachte immer, RTL zu führen, so einen großen Sender fürs Volk, für die breite Masse, fand ich interessant, ob man einen Ton trifft für die, ob man es hinkriegt, ob man es schafft, Menschen, Millionen zu begeistern. Und ich finde übrigens, Unterhaltung ist oft so wahnsinnig, wird das so schlecht. Ich finde, wenn Leute Let's Dance gucken und einen schönen Freitagabend haben, ja, sollen sie doch einen schönen Abend haben. Ja, ich fand nie, dass daran irgendwas Schädliches ist. Und wenn das immer in die Kritik geriet, habe ich fast mehr, ich muss mich da vorstellen, weil es ist schön, dass es das gibt. Ja, und was ich immer so schwierig fand, wenn Leute gesagt haben, du, RTL, wie es ist, aber sie haben es selbst nie geguckt, wussten aber alle, warum es schlecht ist. Und da hatte ich das Gefühl, inhaltlich bin ich für jede Konfrontation und Auseinandersetzung zu haben, aber Vorurteile fand ich irgendwie nicht richtig. So. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man so ein Unternehmen führt und es geht um Medien, ist eine Empathie für wie Menschen sind, was Inhalte sind, glaube ich, nicht so schlecht, weil eigentlich verkauft man ja auch Träume, Inhalte und Empathie. Und von da aus finde ich, einen Medienkonzern zu führen und selber ein ungefähres Gefühl vielleicht zu haben für die Produkte, die man herstellt, halte ich ja auch nicht für verkehrt.
Du sagst ein großes Wort, das Wort ist Empathie. Und wir haben alle gelernt, dass man Informationen oder alles, was man macht, eigentlich nur über Empathie verkaufen kann. Also reine Sachinformationen funktionieren nicht. Und dann fragt man sich, das ist eine grundlegende Erkenntnis, warum ist sie nicht bei allen in der Politik durchgedrungen? Also ich habe das mit Olaf Scholz, du wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du mit ihm schon darüber gesprochen hast,
ja.
Die Frage, lieber Herr Scholz, warum lassen Sie die Empathie raus? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass man Gefühle zu keinem Zeitpunkt zeigen darf? Was hat er dir darauf gesagt?
Das bleibt zwischen ihm und mir. Aber
mir hat er gesagt, ich bin kein Zirkusdirektor.
Ja, genau. Das ist das eine. Aber das zweite ist ja, ich will es mal auf eine Metaebene heben, auch die Entscheidung, möglichst wenig Emotionen zu zeigen in der Öffentlichkeit, ist ja eine auf Emotionen basierende und bezogene Entscheidung. Also auch das ist ja sozusagen eine Positionierung in einem emotionalen Spektrum. Es gibt dieses ja nicht Emotionen oder nicht Emotionen, sondern die Frage, welche Emotionen und welchen Grad von Emotionen zeige ich. Und ich habe abstrakt eine ganze Menge Sympathie dafür, für Menschen, die sagen, das ist so eine ernste Sache mit der Politik, das nehmen wir auch mal ernst. So, das Problem ist nur, etwas ernst nehmen und etwas emotional anzupacken, ist kein Widerspruch. Die Frage ist nur, ist die Emotion echt und verdeckt die Emotion sozusagen einen sachlichen Kern? Und ich glaube, wir sind als Land ein bisschen, als Kultur ein bisschen deutlich gebrannt durch die sozusagen Erfahrung der NS-Zeit, in der sozusagen Emotionen alles überwölbt haben und natürlich auch dazu geführt haben, in einer bestimmten Form von Rhetorik so ein gesamtes Land in den Abgrund zu führen. Und deswegen hat diese Bundesrepublik, finde ich, sich, ein Soziologe hat das mal so schön genannt, ein Pathos der Nüchternheit zugelegt. Wenn man sich so diese Nachkriegspolitiker anguckt, die sind ja auch alle so betont nüchtern. Also man sieht die ja förmlich mit dem Leitsaktenordner unterm Arm. Man erinnere sich an Helmut Schmidt in den 70er Jahren, eine sozusagen TV-Runde, wo er so drei Aktenordner vor sich auf dem Tisch hatte. Und neben ihm saßen sowohl Kohl als auch Strauß und sahen irgendwie schon deswegen ganz belämmert aus, weil der Bundeskanzler mit allen Akten gekommen ist. So, das ist so, so wollen wir den haben. Faktenbasiert aufs Papier, der liest die Vermerke, der weiß, was drinsteht. Und jemand, der so kommt und einfach nur eine flockige Geschichte erzählt, da sind wir so ein bisschen vorsichtig gewesen. Wir stellen aber jetzt gerade fest, und das finde ich ist wirklich ein Schnitt in der politischen Entwicklung seit ein paar Jahren, dass das offensichtlich nicht mehr reicht, weil der Grundkonsens, dass das irgendwie schon alles in die richtige Richtung geht und wir nur jemanden brauchen, der ein cooler Mechaniker der Macht ist, dass das nicht mehr sozusagen funktioniert, sondern dass diese Frage, warum machen wir das eigentlich? Was hält uns eigentlich zusammen? Was sind eigentlich die Geschichten, die wir uns über uns erzählen, die uns sozusagen zusammenbringen und uns ein Gefühl, Sinn am Ende geben? Die fehlen zunehmend. Vielleicht ist das auch so nach 70, 80 Jahren ganz normal, dass man die mal erneuern muss und sich mal angucken muss, stimmen eigentlich die Geschichten noch, die wir erzählt haben? Und ich finde das faszinierend. Ich habe letzte Woche ein Programm gesehen von Alphonse. Emmanuel Peter Falvi, da habt ihr jetzt auch gerade drüber geschrieben. Das ist sagen dieses jetzt noch Deutscherer über seine Einbürgerung, darüber, wie er den Brief gekriegt hat von Olaf Scholz, dass er doch sozusagen Deutscher werden könnte, sich einbürgern lassen könnte. Und dann erzählt er 2,5 Stunden lang sozusagen, seine Großmutter hat Auschwitz überlebt, sagen seine emotionale Reise dazu, warum es eine richtige Entscheidung ist, als in Frankreich geborener, jetzt lang hier lebender Mensch zu sagen, ja, ich will Mitglied, also sozusagen Bürger dieses Landes werden. Das hat eine Emotionalität, eine Nähe, eine Empathie, eine Freundlichkeit, die kommt überhaupt nicht politisch daher. Und da sitzen 400 Leute im Alma-Hoppe-Lustspielhaus und gehen am Ende raus und das Gefühl, ja, es kann klappen. Wir können irgendwie besser miteinander zusammenleben. Und das hat so viel mehr gebracht, als jetzt eine Rede, die, keine Ahnung, die Essenz des deutschen Sozialstaats erklären würde oder sowas. Und solche Stories, glaube ich, müssen wir uns viel, viel mehr erzählen. Und ja, auch Politiker müssen denen vertrauen. Nicht anstelle von Sachpolitik, sondern quasi als eine sozusagen vernünftige Einkleidung dessen, was man sachpolitisch macht.
Und dann steuern wir jetzt, Stefan, und du kennst ihn auch ein bisschen, auf ein Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz hin, wo man sagt, ob das alles eintrifft, was Carsten gerade gesagt hat. Du hast so schöne Geschichte, eine schöne Geschichte über Friedrich Merz. Willst du die einmal kurz erzählen von einem Gespräch mit Friedrich Merz? Ich fand die bemerkenswert. Stichwort die ersten 15 Minuten.
Ja, also das ist ja eine das habe ich ja, glaube ich, eher im geschlossenen Raum erzählt, weil mir, glaube ich, nicht zusteht. Also ich mag es, also wenn ich es so privat erzähle, dann erzähle ich es schon mal. Also was ich nur finde, ist, Carsten hat das ja sozusagen, wie man auftritt, du hast ja gesagt, ich bin empathisch aufgetreten, ich bin höflich zu den Leuten, so, da hatte ich vielleicht eine Erfahrung gemacht, wo ich dachte, das hätte anders sein können.
Höflich ist Friedrich Merz nicht, das kann man, glaube ich, sagen, oder? Darf ich das sagen? Ich habe ihn noch nicht höflich erlebt.
Ja, alles sagen.
Ich habe ihn noch nicht höflich erlebt, zumindest sagen wir es mal so.
Ja, also,
ich sage nicht selten unhöflicher Mensch. Ich muss auch sagen, auch Helmut Schmidt war nicht besonders höflich. Darf man das auch in Hamburg sagen? Es war schon, der wusste schon, dass er Helmut Schmidt ist.
Ja, der hat ja auch sozusagen per Bild-Zeitungsinterview eine Sturmflut abgesagt. Also das ging ja auch. Also sozusagen Sturmflut kommt nicht, war eine Schlagzeile dann online. Helmut Schmidt hat das gesagt. Nein, also das wird ein interessantes Duell. Da will ich mich jetzt gar nicht sozusagen spekulativ drauf einlassen. Bei Friedrich Merz habe ich immer so das Gefühl, wer will eigentlich wirklich in die 90er zurück? Aber das muss ja dann dieses Land entscheiden. Ich glaube, die Frage, also wenn die es nicht schaffen, eine positive Form von Emotionen zu erzeugen. Weil Friedrich Merz ist sehr wohl in der Lage, eine ziemliche Menge an negativer Emotionen zu erzeugen und die auch in die Debatte reinzubringen. Und das ist ja auch eine Emotionalität, von der gerade unsere Öffentlichkeit ja voll ist. Wir haben wahnsinnig viel zu tun mit Ängsten, wir haben wahnsinnig viel zu tun mit Wut, wir haben wahnsinnig viel zu tun mit Unsicherheiten, mit Unklarheiten, wie es weitergeht, weil etwas anderes fehlt in der Politik. Und das ist so eine Vorstellung davon, wie könnte es denn in 5 oder 10 Sommern gut sein? So, das ist, glaube ich, das, was sozusagen, um das mal zusammenzubinden, was Stefans Buch eben bedient. Der sozusagen beschreibt einen Menschen in einer Sinnkrise, der sich überlegt, wie kann es besser werden? Und öffnet ein Fenster, sagt so. So, und dann kommt der Wind von hinten, ob es klappt, ist eine andere Frage. Aber sozusagen zumindest eine Idee, wie es besser werden könnte. Und ich glaube, dass das nicht nur eine private Frage ist, sondern tatsächlich auch eine politische Frage. Können wir dieser Gesellschaft ein Gefühl vermitteln davon, dass es in 5 oder 10 Jahren besser ist als jetzt? Dass wir das nicht nur bewältigen, weil wir verzichten, weil wir sozusagen schlechter leben müssen, aber vernünftiger, sondern eine Idee, dass das gut werden kann. Und ich glaube, dann begeisterst du auch Leute, die momentan sich aus Angst und Wut und Verzagtheit irgendwo anders hin verdrücken, wieder mit dir den Weg zu gehen. Das musst du aber versuchen.
Und das ist, glaube ich, auch letztendlich ein Grund für den Erfolg deines Buches. Das ist eine positive Erzählung. Und viele Leute sagen ja auch, ich habe mal die Kritiken als Vorbereitung gelesen, Wahnsinn, über 1000 Kritiken bei Amazon. Und dann sagen die, ach, endlich mal durchatmen, endlich mal was Positives. endlich mal bin ich zur Ruhe gekommen, endlich hatte ich mal einen Gedanken darüber, was ich in meinem Leben auch machen kann. Also offensichtlich gibt es eine Sehnsucht nach Menschen, die einem sagen, es ist alles gar nicht so schlimm, die Welt geht nicht unter und es geht immer noch weiter und so. Also die Sehnsucht ist da.
Ich finde, dass Carsten das gerade gut zusammengefasst hat. Das ist auch, also ich bin nicht in der Politik und ich finde es so schwierig, von der Seite immer die Politik zu kritisieren, weil dann müsste man selbst aufs Feld gehen, um zu gucken, wie kompliziert das Ganze ist. Trotzdem glaube ich, wenn man mich jetzt fragen würde als Laien, worauf ich achten würde, wenn ich jetzt von draußen drauf gucken würde, und übrigens, ohne dass ich jetzt sage, ich glaube, inhaltlich können die Leute ganz wenig beurteilen, wie es jetzt genau ist mit der Heizung oder so. Ja, ich glaube, ist es wahnsinnig komplex. Die Leute haben eine sehr, also du müsstest echt in die Tiefe gehen, um es zu beurteilen. Ich glaube, ich würde wahnsinnig viel Werte, übrigens, da glaube ich, wie beim Schreiben auch, auf die Worte und wie ich es erzähle, auf die Erzählung. Ich würde unglaublich viel Mühe mir bei den Redenschreibern geben. Erzähle ich den Menschen eine Geschichte von einem Promised Land, wo ich denke, da brechen wir auf und da gibt's Milch und Honig und da wollen wir gemeinsam hin. Und ich muss sagen, wenn ich dann diese Debatten im Bundestag höre, das sage ich übrigens oft offensichtlich zu meinen Kindern, dann würde ich mal sagen, wenn ich höre, wie sie übereinander sprechen, in welchen Worten, würde man zu Hause sagen, so reden wir nicht miteinander. Man würde seinen Kindern sagen, so reden wir nicht miteinander. Und mich wundert mich immer, dass es keinen gibt, der versucht sozusagen der zu sein, der eigentlich anders spricht. Und ehrlich gesagt, eine andere Worte findet, weil ich glaube, warum soll man nicht durch Worte, das Größte, was ein Politiker hat, ja, Worte finden, von denen man denkt, die verfangen. Ich glaube, ich würde wahnsinnig ringen um diese Worte, wie ich es erzähle, die Geschichte. Und wenn ich sie einmal habe, kann ich sie 100.000 Mal erzählen, dann habe ich diese Geschichte. Und zweitens, was ich auch nicht so ganz verstehe als Außenbetrachter, als Kind, meinen Kindern würde ich immer sagen, macht was dir Spaß macht. Mach irgendwas. Und ich glaube, wenn man einen Sportler sieht, man merkt denen so die Freude an. Die jubeln, die haben so, man denkt so, die wollen nichts anderes als ein Tor machen. Ich finde, in der Politik und Wirtschaft, muss ich mich dann selber vielleicht auch anziehen, hat das alles so eine Schwere. Man denkt, die lachen nicht, die haben keinen Spaß. Man denkt so, die haben keinen Bock auf die Rede. Die wirken so belastet von der Welt. Und man denkt immer, aber du musst mir doch auch zeigen, dass du es machst und dass du es kannst und dass du Bock hast, diesen Beruf auszuüben. Es wirkt so wahnsinnig abgekämpft alles. Ja. Und dann denke ich, wenn diese Menschen diese Verantwortung tragen, man merkt ihnen die Freude nicht an, die Sprache ist relativ reduziert und immer auf Attacke, dann glaube ich, so erreicht man die nicht mehr, die Menschen. Ich glaube, die sind auch abgeödet, weil ich habe in Brandenburg die Wahl gehört, dann war ich gerade im Auto, hörte NDR Info und dann habe ich um 18.08 Uhr ausgemacht, weil wir müssen die Bürger besser verstehen, wir müssen mehr ran an die Menschen, wo ich denke, Leute, mehr ran an die Menschen. Ja, also Logo als Politiker. Aber die Sätze waren so stanzen, dass ich dachte, jemand, der mit Worten umgeht, wird bessere Bilder finden, als wir müssen ran an die Menschen und die Bürgerinnen und Bürger besser verstehen in ihren Nöten und Sorgen. Ich glaube, das geht, ehrlich gesagt, ich glaube, das geht besser. Und ich glaube, der es schafft, hat echt eine Chance, diesen Weg zu finden durch Worte.
Das ist die Gefahr, dass das die Falschen schneller schaffen als die Richtigen. Aber tatsächlich, also das, was die Stanzen angeht, Fanny van Dannen hat mal so einen schönen Song, sagen, gibt's die schöne Zeile drin. Ja, ja, sie sagen immer, wir sollen die Leute mitnehmen, doch manche sehen ganz schön mitgenommen aus. Also das ist halt diese Worte, wenn man überlegt, was heißt das eigentlich, sozusagen löst sich das ja häufig echt in Luft auf. Ich finde, das sage ich jetzt natürlich als Politiker auch, der sozusagen ein bisschen ja die Feldbedingungen erlebt und auf dem Platz steht. Das Spannende ist, dass das, glaube ich, nicht durch Politik alleine zu ändern ist, sondern tatsächlich uns als Gesellschaft insgesamt betrifft. Ja, das soll jetzt auch Politiker nicht aus der Verantwortung nehmen.
Alle.
Aber wir haben halt auch so eine Rollenzuschreibung. Also in Frankreich zum Beispiel ist es völlig normal, dass ein Politiker Bücher schreibt. Also Bruno Le Maire, der jetzt gerade sozusagen nicht mehr der neuen Regierung angehört, der ehemalige Wirtschaftsminister, hat herausragend gute Romane geschrieben. Ja. Nicht nur einen, wirklich richtig tolle Bücher, die das Lesen lohnen. Da gibt's aber keine Diskussion darüber, wie es denn sein kann, dass der Herr Minister noch nebenbei Bücher schreibt und dann auch noch Romane, sondern sind sie stolz darauf, dass sie einen Minister haben, der auch noch Romane schreibt. Also sozusagen, oder dass Politiker wie Jacques Lang oder andere selbstverständlich auch öffentliche Intellektuelle sein können, die in eine Debatte reingehen, wo nicht sofort die Frage ist, welches Gesetz schreibst du denn, wenn du findest, dass unsere Gesellschaft sich dahingehend entwickeln will, sondern sagen, wir wollen auf einer anderen Ebene darüber reden, welche Vorstellung sozusagen unserer Gesellschaft wir überhaupt haben. Dann gehört das selbstverständlich zusammen und ich kann diese Rollen mischen. Und in Deutschland erwarten wir immer so eine maximale Sortenreinheit. Also die haben sich ordentlich um Unternehmen zu kümmern, dabei sollen sie möglichst, wie wir jetzt gehört haben, eigentlich kriegsgrämige Arschlöcher sein und sagen, die möglichst ihre Mitarbeiter schlecht behandeln. Dann gibt es Politiker, das sind irgendwie alles Egozentriker, die sozusagen nur auf ihren eigenen Vorteil aus sind, vermeintlich, aber am Ende nur eine Machtapparat bedienen. und dann gibt's so Intellektuelle und Künstler, die halten wir uns so als fluffige, aber gut zu ignorierende sozusagen Anmerkungen, sozusagen Harlekine für die Grundsatzanmerkungen zwischen und dass man sozusagen das mal so, die dürfen dann auch Bücher schreiben, die wir dann nicht lesen, aber von denen wir aus dem Feuilleton so drei Sätze mitschlappen, damit wir bei der nächsten Cocktailparty irgendwie noch sagen können, hast du eigentlich schon gelesen, schon spannend, ne? Aber und dann gehen wir weiter zu was anderem. So, und das da fehlt uns auch in der Öffentlichkeit, wie wir miteinander umgehen, eine Ernsthaftigkeit, weil wir sind mittlerweile auf so einer grundsätzlichen Ebene, ich will das nochmal sagen, angekommen, wo die Frage, was macht diese Gesellschaft eigentlich aus, verhandelt wird. Und das betrifft diejenigen, die in Wirtschaft Verantwortung übernehmen, das betrifft diejenigen, die in Politik Verantwortung übernehmen und diejenigen, die in diesem Land leben wollen, eigentlich alle sowieso. Und sich auf der Ebene damit auch auseinanderzusetzen, und zwar grundsätzlich, ohne dabei die Lust zu verlieren, fände ich eine sinnvolle Aufgabe für uns alle, weil wenn wir das nicht machen, dann können wir noch ein paar Jahre nölen und irgendwann macht einer das Licht aus. Das finde ich aber nicht so richtig optimal.
Ja. Das wäre jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Es kommt nur viel zu früh, denn wir müssen natürlich noch
drüber sprechen. Außerdem wollen wir ja positiv.
Wir wollen natürlich positiv. Wir müssen natürlich noch sprechen, was macht ihr gerade? Also, du hast gesagt, in Sachen Schreiben, ne? Du hast gesagt, irgendwie, das Schreiben ist dafür da, um deine Gedanken zu ordnen, auch manchmal um Ärger zu bekämpfen. Das ist das eine. Das heißt, du schreibst eigentlich permanent, auch wenn du gerade nicht an einem Buch lebst. Und ist es bei dir so wie bei mir? Für mich ist ja Schreiben so wie für andere Joggen. Also es ist eine Art Hobby. Und es spielt eigentlich, für mich spielt es dann gar keine Rolle. Tatsächlich,
also wenn du mich ansiehst, ist für mich Schreiben auch nicht. Ich mach's auch häufiger.
Es ist gar nicht so die Frage, ob es veröffentlicht wird. Es ist schön, wenn es veröffentlicht wird. Aber ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, jetzt irgendwie permanent nachzufragen, wie verkauft sich das jetzt oder so. Natürlich hat man leicht reden, weil ich jetzt nicht davon leben müsste aktuell.
Ich ja auch nicht. Also tatsächlich ist es, also dieses nur für sich schreiben ist was anderes. Das sind so Skizzen mit Anstrichen. Wenn ich so einen Text geschrieben habe, mir ist es ja so, dass ich dann ja auch anfangen muss, jemanden zu finden, der das publiziert. Und sagen, wenn ich zwischendurch jetzt also einen Namensartikel sagen geschrieben habe, jetzt am Wochenende ist einer auf spiegel.de erschienen, sagen, wo ich tatsächlich mir mal ein bisschen die Wut über diese schlechte Laune im Land weggeschrieben habe. Und dann bietet man das in der Zeitung an und dann sagen die, ja nee, wir haben gerade keinen Platz und da ist das nicht schön. So, dann fragt man weiter rum, bis man dann jemanden findet. Klappt meistens, klappt aber auch schon mal nicht. Das ist dann doof. Also weil ich schreibe jetzt nicht, damit ich weiß, dass ich das geschrieben habe. So, und sowas schreibe ich schon, weil ich möchte, dass andere das lesen. So, und weil ich
auch man kann ja aber, das meine ich, man kann ja auch joggen, einfach wenn man Spaß am Joggen hat, ohne dass man der Schnellste sein will, oder dass man gegen andere laufen will.
Spaß am Joggen haben habe ich noch nie, also ich habe Sportarten ohne Ball noch nie verstanden und das wird sich auch in meinem Leben nicht mehr ändern. Also das
ist. Aber Spaß am Schreiben. Also die Frage ist, ob man das Schreiben machen kann, wenn man so sehr, Klaus-Peter Wolf, Krimi-Autor, mit unfassbaren Auflagen sagt, ja, er freut sich über seine Auflagen, aber er, für ihn, wenn er aufhören würde zu schreiben, könnte er auch gleich sterben. Also er braucht das Schreiben. Übrigens, der schreibt für Mont Blanc, der schreibt tatsächlich mit einem Füller in Schulhefte. Also der schreibt seine Bücher, 400, 500 Seiten, zwei pro Jahr, schreibt er per Hand. Dann werden die abgeschrieben von einer Sekretärin. Ja. Dann liest er die nochmal durch. Dann werden die Änderungen gemacht und dann liest er es laut sich vor und dann gibt er es ab. Also auch eine verrückte Herangehensweise. Ja. Aber der sagt, er braucht das, für ihn ist das wie Atmen.
Ja, für mich auch, aber ich brauche schon die Fiktion dazu, dass das dann auch jemand lesen wird. Also das nur für mich zu machen, so Emily Dickinson-mäßig, dann lege ich es in die Schublade und irgendwann 50 Jahre später findet das jemand, denkt, wow, was für eine verdeckte Facette, diese komischen Roster. Nee, da komme ich zu sehr, glaube ich, aus dem Journalismus. Das wird dann abends abgegeben und am nächsten Tag ist es da. Und ich habe so eine Kolumne beispielsweise, die schreibe ich jetzt, weil ich ja Präsident des Bühnenvereins bin für unser, sozusagen die Deutsche Bühne, die Theaterzeitschrift, die muss ich immer 3 Wochen vorm Erscheinen abgeben. Das finde ich vollständig widersinnig. So, also dazu bin ich so sehr auf Aktualität gepolt, dass ich, was kann ich da schreiben, was in 3 Wochen noch okay ist, also bei diesem Schreiben, wenn es nicht Buch ist. Nee, das finde ich dann schon gut. Also der Eros des auch gedruckten Wortes hat auch was.
Bist du eigentlich der einzige Politiker, der schreibt?
Nein.
Wer schreibt?
Angela Merkel schreibt gerade.
Ja, aber sonst regelmäßig, wer ruft?
Ja, doch, es gibt schon immer wieder mal, aber es werden weniger. Ja,
beide sagen nein und euch fällt keiner
Wolfgang
ein.
Wolfgang Kubicki hat 2 Bücher geschrieben, auch ich glaube, beide Spiegel-Bestseller. Was heißt so biografiemäßig und so?
Aber wer schreibt einen Aufsatz in der Süddeutschen im Spiegel zu Themen von Musik bis Kultur?
Ja, die schreiben alle. Hendrik Wüst hat ja auch mal
Ich habe schon mal Carsten schreibt. Uns fällt ja jetzt keiner ein.
Ja. Der selber schreibt. Wolfgang Thierse.
Okay.
Und Olaf Scholz, Hoffnungsland, hat ein ganzes Buch geschrieben.
Genau.
Ja, ist ja so. Ja. Buch aber gerade nicht.
Nee. Ich kaue auf einer Idee rum, aber es ist noch zu früh. Okay. Außerdem ist jetzt das Wahlkampf und wir wählen im März in Hamburg. Also jetzt,
das wäre schwierig,
wenn der abends irgendwo rumsitze. Das wäre, glaube ich, falsch.
Schwierig, wenn der Kultursenator plötzlich abends rumsitzt und sagt, ich schreibe. Stefan, wie ist bei dir? Du hast gesagt, eins kann man verraten. Es erscheinen zwei Bücher von dir, die heißen beide gleich. Mhm. Und sie sind auch beide gleich. Mhm. Das eine richtet sich nur an Männer und das andere richtet sich, stimmt auch nicht ganz, aber das eine ist für Männer, das andere ist für Frauen. Das heißt, das Buch, das bleibt.
Ja.
100 Fragen an die Mutter.
Ja.
100 Fragen an den Vater.
Ja, also am 31.10. Bringe ich zwei neue Bücher auf den Markt. Übrigens, das ist ja nicht eine neue Erzählung, die ich gemacht habe, sondern wie ist es entstanden? Also ich habe gemerkt, während ich sozusagen das erste Buch geschrieben habe, war ich im Dialog mit meiner Schwester über unsere Eltern. Und ich habe keinen Kontakt mit meinem Vater seit 20 Jahren, meine Schwester auch nicht, aber wir telefonieren fast täglich mit meiner Mutter. Und dann haben wir irgendwie so gesprochen, meine Schwester und ich, und wir merkten irgendwann, meine Mutter, wir wissen, was für ein E-Bike die fährt und wo sie in Urlaub hinfährt, und sie ruft immer an und fragt, wie geht's euch? Also immer kriegt man den Ball der Sorge sozusagen rübergespielt, wie die Mütter halt so sind. Und irgendwann haben wir uns gefragt, was wissen wir eigentlich über unsere Mutter? Also wie gut kennen wir eigentlich unsere eigene Mutter? Und dann haben wir uns so gedacht, Mensch, ehrlich gesagt, es gibt so ganz viele Punkte, die wir gar nicht kennen von ihr. Da haben wir nie drüber gesprochen, wir kamen irgendwie nie in diesen Dialog, uns richtig kennenzulernen. Und dann habe ich gesagt, meine Schwester heißt Katja, ich kann ja mal anfragen, Fragen aufzuschreiben. Und dann gucke ich mal, habe ich 450 Fragen aufgeschrieben, immer so. Und immer, wenn wir abends Abendessen haben und wir haben relativ viele Freunde und wir treffen die oft, habe ich immer Leute gefragt, ich frage immer, ich sag mal, wie geht's mit deinen Eltern? Und dann waren die Eltern verstorben und sie sagten, ich hatte es letzte Woche noch, da fing jemand an, am Tisch zu weinen, weil ich vom Buch erzählt habe, ich habe es mit meiner Mutter nicht mehr irre. Und die andere Hälfte hat immer gesagt, du weißt was, ich bin auch nicht im Kontakt, schöne Idee. Und dann habe ich das in den 25 letzten Sommer reingeschrieben ins Buch, so als Idee, der Bauer sagt, Mensch, mach doch dieses Buch, klingt doch gut, schreib die Fragen auf, schenkst deinen Eltern zu Weihnachten, dann schreibe ich das so ins Kapitel rein.
Nicht ungeschickt auch.
Nee, ja, ich habe Testballon gemacht, ich schreibe es einfach rein, weil ich dachte, die Geschichte ist schön und ich schreibe es einfach ins Buch rein und guck mal, ob jemand drauf reagiert. Und dann hat der Verlag das gelesen, das Kapitel, und sagte zu mir, Mensch, nett, diese Idee mit dem Buch, das ist schön. Habe ich gesagt, ist fertig, könnt ihr machen. Also melde ich euch gleich rüber. Und so wie, ja, ich habe 450, ich würde 100 machen, aber ich melde es euch. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gibt's ein Buch, das heißt, also den Titel, wieder der Titel, ich hatte den Titel nie. Ja, und ich habe immer gedacht, wir können das Buch erst machen, wenn wir einen Titel haben zu diesem Buch. Und irgendwann hatte ich diesen Titel, das Buch, das bleibt, weil ich Fernsehen geguckt habe und es ging um diese Ahrtal, das Wasser läuft in die Häuser rein und die Reporter fragten die Menschen, ihr Haus ist jetzt weg, was vermissen sie? Und die Leute sagten, immer das Fotoalbum. Immer war es das Fotoalbum. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt das Buch, das bleibt. Und wenn die Eltern nämlich diesen Fragenkatalog ausfüllen, hat man was in der Familie, was bleibend sein wird. Das wird niemand weggeben. Ja. Und dann habe ich meiner Mutter sozusagen das Buch gemailt, habe gesagt, Mama, ich mache ein neues Buch und ich würde dich bitten, füll du es doch mal aus. Und erst hat man ja Sorge, dass sie denkt, jetzt hat man ein Problem und so. Und dann hat meine Mutter es ausgefüllt. Dieses Buch sind nur 100 Fragen drin. Mehr nicht. Ganz simpel. Also eine Familienchronik in Fragen, weil wer kann schon eine Familienchronik aufschreiben?
Sag mal so, dass man sich vorstellen kann. Was sind so
Fragen? Wollte ich gerade sagen, jetzt kann man, und jetzt muss man sagen, habe ich es von meiner Mutter zurück und ich will jetzt nicht mein eigenes Buch promoten, aber ich finde es viel wichtiger als das erste. Weil ehrlich gesagt, wenn ich es schaffe, einen Beitrag zu leisten, dass Menschen sich innerhalb einer Familie einfach durch 25 € Buch zu Weihnachten besser kennenlernen, würde ich sagen, habe ich meinen Beitrag geleistet. Und meine Mutter, also jetzt weiß ich, also ich höre jetzt einmal die Woche Dire Straits, Brothers in Arms, ja, das Lieblingslied meiner Mutter, ja, wusste ich nicht. Wenn ich jetzt Dire Straits höre, denke ich immer an meine Mutter und ich weiß, wenn sie mal nie da sein wäre, werde ich Dire Straits hören, ja. Ich wusste nicht, dass meine Mutter Krankenschwester werden wollte. Sie wollte eigentlich immer in die Medizin gehen, die hat aber meine Schwester und mich mit 18, sie war im Abitur schwanger, ja, und meine Mutter wollte Krankenschwester werden, das wusste ich nicht. Auf die Frage, was ich ihr schenken könnte, hat sie nur geantwortet, schenkt mir mehr Zeit. Und der Ort, an dem sie immer Sehnsucht hat, ist Venedig. Jetzt fahre ich mal mit ihr nach Venedig. Und ich wusste das alles nicht. Ja. Und das mache ich jetzt. Es sind zwei Bücher, eins für den Vater und eins für die Mutter. Weil ich glaube, man muss das getrennt voneinander ausfüllen. Und 50% der Ehen sind geschieden. Wenn es die Buch für die Eltern sind, geht das nicht mehr. Und das kommt am 31.10. Ehrlich gesagt freue ich mich darauf, weil ich das Gefühl habe, jeder hat Eltern, hat sie gehabt. Und selbst wenn es die Kinder nicht schenken, sollten es die Eltern nehmen und ausfüllen und ihren Kindern schenken. Ist ein super Zeitdokument und so ganz simpel. Und ich weiß, dass meine Mutter jetzt auf der rechten Seite schläft und nicht auf der linken. Und als ich sie jetzt gefragt habe, was ihr Lieblingsrezept ist, hat sie gesagt, gebratene Blutwurst. Ja, ja, fand ich auch so süß, gebratene Blutwurst, meine Mutter. So.
Gab es das denn zu Hause bei euch, gebratene Blutwurst?
Ich komme aus dem Ruhrgebiet.
Da gibt's das immer.
Himmel und Erd, da gibt's das, ja. Und die hat jetzt so viele Sachen hinterlassen. Ja, einfach super. Ganz schön. Das mache ich am 31.10. Da muss man noch nicht mal eine halbe Seite pro Tag schreiben. Ja. Und deswegen sehe ich mich auch eher als Kreativer. Ich fand die Idee schön. Ich wollte es machen. Und ja.
War euch beiden interessant? Dein erstes Buch ist eine Art, es ist schon ein Roman, aber irgendwie auch letztlich eine Geschichte, die viel mit dir zu tun hat. Hm. Und du siehst es, glaube ich, gar nicht als Roman so richtig, ne? Als Erzählung.
Ja, ich finde
beide, was ist mit Romanen? Man würde sich denken, zwei Menschen, die so toll schreiben können, die so toll formulieren können. Der eine schreibt nur Sachbücher, der andere schreibt jetzt eine Erzählung, 170 Seiten, sagt, er liebäugelt eigentlich auch demnächst mit unter 100 Seiten.
Aber deswegen machen wir es gemeinsam. Ich liefere das Gefühl rein und Carsten den Geist.
Ja, was ist mit,
und den Intellekt und die Überhöhung. Ja,
ganz
und so. Und ich sage, ich mache einfach nur, hau nur aber empathisch was raus und du machst das dann so in so ein.
Du hast es gerade gesagt, ich meine, ein Politiker, der einen Roman schreibt, ist das, machst du es deshalb nicht, weil das so gefühlt so ein Makel wäre?
Ich weiß nicht, ob ich es kann. Also das ist wirklich so, also ich finde die Idee, da kickt bei mir so eine Romantik rein. Also ich finde, einen Roman schreiben können, finde ich unfassbar toll. Ich würde es wahnsinnig gerne können.
Kannst du.
Das sagst du jetzt, ist total freundlich. Ich traue es mir nicht zu. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal angefangen habe, sozusagen, so literarischer Journalismus nennt sich das. Also ich habe sozusagen Geschichten durch fiktive sozusagen Personen erzählt und so. Das habe ich irgendwie, damit habe ich früher mal eine Zeit lang rumgefummelt, als ich noch journalistisch unterwegs war. Aber ich weiß nicht, ob ich den Atem habe, tatsächlich sozusagen eine ausgedachte Geschichte über einen vernünftigen Bogen zu spannen. So, das ist, und das können so viele Leute, also ich lese gerade, sagen einem meiner absoluten Lieblingsschriftsteller Frank Schulz, das neue Buch, das sozusagen ein Buch, das von alleine steht, das Gegenteil von deinem, irgendwie 850 Seiten, ich weiß nicht, wann ich damit fertig sein werde, aber du tauchst in diese Sprache rein, du versenkst dich sozusagen, der entwickelt völlig neue Welten, der erfindet neue Worte und all so Sachen, wo ich denke, ja, würde ich gerne, ich weiß nicht, ob ich mich jemals traue, das zu tun.
Aber da muss ich jetzt reingrätschen, weil an der Stelle sage ich bei allen Lesungen immer Folgendes. Erstens, bei mir war das genauso, als ich raus war und habe gesagt, ich schreibe ein Buch. Das ist so irre. Die wenigsten Menschen machen einem ja Mut und sagen, ich glaube, du kannst das. Die meisten haben mich eigentlich angeguckt und haben gesagt, fang doch einfach wieder einen Job an. Das ist sicherer, das ist besser, du verdienst mehr Geld. Ja. Und auch meine Eltern dachten, boah, also meine Mutter, boah, also ein Buch schreiben, also jetzt auch nicht schlecht, wieder anzufangen. Ja. Und ich habe dann einfach gedacht, mir reicht's eigentlich, dass einem alle sagen, meistens, ja, also ein Buch, klar, träumen viele von, und dann fangen sie so mit Weltliteratur an, ja, und dann habe ich mich nur noch mit Menschen umgeben, die gesagt haben, fang doch mal einfach an, jetzt überhöhst doch nicht, schreib los, mach doch schön, wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie wieder. Und habe ich mal gedacht, ja, ich umgib mich nur noch mit Menschen, die sagen, mach mal. Und dann gibt's ja wieder zwei Beispiele im deutschen Buchmarkt aus den letzten Jahren. Ich glaube, die beiden Bestverkauften ist die Geschichte mit den Flusskrebsen. Frau Owen, ich glaube, die hat das Buch mit Ende 70, ihr allererstes Buch, würde jetzt jeglicher Logik von ein wundervolles Buch, ja, super schön verfilmt. Mitte 70 schreibt die einfach ein Buch über ihre Kindheit. Ja, würde jeder sagen, normalerweise hätte jeder Freund gesagt, ja, so schreiben kannst du nicht, klar, lustige Kindheit, aber du. Und dann gibt's die Frage der Chemie, ja. Ich glaube, das meistverkaufte Buch des letzten zwei Jahre.
120 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste.
120 Wochen, ich glaube 67 Jahre, ihr erstes Buch. Ja, ihr erstes Buch. Und ich glaube, wenn denen allen gesagt hätten, du musst doch jetzt nicht mit 70 Leute mit einem Buch nerven, ja, ob es dann was wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, du solltest bei deinem Talent und deinem Geist auf gar keinen Fall denken, du kannst das nicht. Weil ich glaube, was heißt auch, ich kann das nicht. Ob man eine Geschichte findet, die verfängt, ob man den Ton trifft für die Geschichte, das ist, glaube ich, das Entscheidende und ob das verfängt oder nicht. Aber ich glaube, niemand sollte einem sagen, du kannst das nicht. Ja, das glaube ich nämlich überhaupt nicht. Außer du hast den intellektuellen Maßstab so hoch für dich selber gesetzt, dass du sagst, unter der Flughöhe kann ich gar nicht drunter. Aber ich glaube, niemand kann besser mit Sprache umgehen und denken wie du.
Ich komme ja aus Gelsenkirchen, insofern habe ich gar kein Problem damit, sozusagen Maßstäbe anzupassen. Ich halte es auch durch, weiter zum FC Schalke 04 zu halten in dieser Zeit. Also insofern, da bin ich schon flexibel. Nein, es ist gar nicht dieses, also es geht nicht um das Technische, die Technik des Schreibens, sondern es geht tatsächlich um die Frage,
findest du eine Geschichte?
Habe ich eine Geschichte in mir, von der ich glaube, diese Geschichte lohnt es sozusagen zu erzählen.
Genau.
Und die habe ich, also es gibt immer, ich habe so einzelne Ideen, gibt Ideen, also über 30 Jahren trage ich die mit mir rum, aber sozusagen aus der ist bisher noch nicht mehr entstanden als eine Szene. So, und eine Szene ist noch kein Buch. So, und die Frage ist, wird aus dieser Szene mehr und wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Vielleicht trifft mich das irgendwann mal und auf einmal weiß ich, was ich damit mache. Momentan sind aber eher so Vignetten und nicht sozusagen, wo ich schon wüsste, das wäre was. Vielleicht kommt das irgendwann und dann hätte ich, glaube ich, dann keine Hemmungen. Aber ich bin jetzt nicht, dass ich da sitze und sage, ich muss jetzt mich 10 Uhr morgens an meinen Schreibtisch setzen, bis die Idee da ist für das Fiktionale. Dann habe ich genug anderes zu tun.
Aber ich würde mich freuen, wenn du der Franzose unter den deutschen Politikern das würdest.
Wahrscheinlich, aber ja.
Wie ist bei dir? Irgendein neues Projekt, ein Roman wird es dann noch geben oder ist es tatsächlich jetzt eher die Musik?
Nee, ja, die Musik bin ich ja so weit von entfernt.
Hast du ja vom Buch auch zunächst.
Also den Song muss ich irgendwann nochmal schreiben, deswegen erzähle ich es auch überall.
Ach, falls einer im Publikum ist
und so. Einer an und sagt, ey, du hast es doch damals erzählt, bin hier Musiker und weil irgendwie muss ich mich ja also darauf aufmerksam machen, dass ich diesen großen Wunsch habe, dieses Lied zu schreiben. Ja, ich muss auch sagen, ich habe so beim Management von Grönemeyer nur mal so vorgeführt, wie der so auf Songs kommt, ja, weil ich dachte, Fragen kostet sowieso nichts und alle tun immer so, ob man nichts fragen könnte. Ich finde, man kann alles fragen. Und wenn der Grönemeyer sitzen würde, würde ich sagen, haben Sie Lust, dass ich Ihnen einen Text schreibe? Können Sie wegschmeißen, aber ich habe so Bock und Sie singen das dann und dann heule ich und meine Frau und so. Also bleibe ich dran und zum Buch muss ich sagen, da habe ich jetzt das Gefühl, ich hatte 2, 3 Ideen, die fand ich erst gut und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in Geduld geübt, weil normalerweise springe ich schnell auf Ideen und setze sie um. Bei einem Buch dachte ich mir, schnell ist blöd, weil da musst du so lange dranbleiben und wenn dann auf der Hälfte du keinen Bock mehr darauf hast, auf die Geschichte, dann ist es nicht gut. Deswegen bin ich im Sommerferien lange spazieren gegangen und hatte 2 Ideen, die ich erst hatte und die ich gut fand und die habe ich beide verworfen. Weil die fand ich dann doch irgendwann nicht mehr gut und jetzt habe ich, glaube ich, eine dritte und die könnte sein, dass die mich wieder... Weil es ist wieder kein Fragenbuch, keine Erzählung, es ist eine dritte Form. Und die, denke ich, die interessiert mich wieder selber, weil sie irgendwie anders ist. Und ich glaube, die habe ich Lust anzugehen. Und ich merke dann aber immer, ich muss dann sozusagen wie so einen Startpunkt erwischen. Ich bin nicht so wie du, der morgens in der Bahn sitzt und ich jogge ja und schreibe nicht. Und ich muss irgendwann anfangen zu sagen, jetzt fange ich einfach an.
Hast du eigentlich mal Gedanken gemacht, was gewesen wäre, wenn du wie jedes normale Buch im Schnitt von 25 letzte Sommer 287, das ist der Durchschnitt Verkaufs eines Buches in Deutschland, das kann man sich mal gar nicht vorstellen, ist 287. Und selbst Ullstein, da gibt es Bücher, die verkaufen sich im dreistelligen Bereich. Ullstein, einer der größten deutschen Buchverlage. Was wäre dann gewesen?
Also ich glaube, wenn ich jetzt 287 Bücher verkauft hätte, sagen wir mal so, wäre schwierig, aber ich glaube, ich hätte aufgehört.
Okay.
Weil ich glaube, diesen Mumm zu haben, diese Identität, die Schreiben hat, weil man muss sagen, es ist intensiv, es ist echt, ein weißes Blatt ist brutal und alle sagen, ja, da sitzt der Schriftsteller und schreibt, bei mir denken alle, ich sitze an der Schlei und dann bumm, bibum, die Schwan kommt vorbei und ja, meine Güte, so ein weißes Blatt, da gehst du ins Bett und weißt nicht, wie es morgens weitergeht und dann denkst du, boah, Mann, nervt, ne? So, ich glaube, hätte ich 287 Bücher verkauft, hätte ich gedacht, ich mach Schluss. Dann nochmal diesen Angang zu machen, auf 288 zu kommen. Und deswegen, wenn ich jetzt jeden Morgen das Feuilleton alles lese und merke, wie viele Menschen Bücher schreiben, über wie viele Jahre die da dranbleiben, wie viel Intensität, und wenn man weiß, wie schlecht das auch oft bezahlt ist, wie man da hinterher sein muss, und dass sie trotzdem ihr Leben geben, weil sie da an diese Bücher glauben. Ja, und wie oft ist übrigens die Literatengeschichte, die ersten beiden wurden nicht erst, das dritte wurde entdeckt. Ich bewundere das.
Das dritte ist vielleicht gar nicht erschienen und wäre dann vielleicht, das ist die Geschichte, die Klaus-Peter Wolf immer erzählt, wie gesagt, heute einer der meistverkauften Krimi-Autoren Deutschlands, pro Buch ungefähr zwischen 600.000 und 800.000 Auflage. Ja. Er sagt, die ersten 4 Bücher waren gar nichts.
Ja, also.
Und erst mit dem 5. ging es los und dann ging der Rest auch durch die Decke. Also,
aber wie man das kann, also ich glaube, ich wäre nicht der, das wäre ich nicht.
Und da kann man froh sein, dass man sozusagen davon lebt. Das muss man auch mal als Kultursenator. Also es gibt ja sowieso von Kunst und Kultur gibt es gar nicht so viele Menschen, die davon leben können. Aber im Buchbereich, im Literaturbereich ist es brutal.
Also kann man ja leicht ausrechnen. Ja. Sozusagen diejenigen, die bei der Künstlersozialkasse gemeldet sind, haben ein Durchschnittseinkommen pro Jahr von knapp über 20.000 Euro. So Durchschnittseinkommen, sozusagen, das ist jetzt nicht nur Literatur, sondern das ist quer durch alle Sparten, Jazzmusiker noch, also sozusagen sind, sagen die mit am schlechtesten bezahlten Literatur, sagen das aber auch so, dass das immer schwieriger wird und die allermeisten sagen, von den Buchverkäufen können sie eigentlich nicht leben, sondern es geht darum, dass man es mit den Lesungen dann irgendwie hinbekommt, mit den Veranstaltungen, und das wird jetzt aber auch schwierig, weil, sagen, dass nach Corona auch alles nochmal doppelt und dreifach kompliziert geworden ist, sodass das schon, ich mache so 2-3 Mal im Jahr, treffe ich mich mit den Schriftstellern der Stadt, also sozusagen den Echten, die sozusagen auch sagen, sie sind das und davon hauptamtlich leben schon lange. Und das ist immer sozusagen, da geht es aber ganz viel um diese Frage, wie geht es eigentlich weiter und was braucht es noch? Und wir sehen halt schon, das wird immer schwieriger. Also die kleinen Verlage sagen, kommen nicht mehr um die Runden. Das sagen, erleben wir zunehmend schwieriger. Immer mehr müssen gucken, was mache ich noch nebenbei, damit ich mir das Schreiben noch leisten kann. Also die Idee vom Schreiben alleine zu arbeiten ist auch nicht mehr so. Und dann sozusagen diese Kafka-Romantik nach dem Muster, ja, dann gehst du halt zum Versicherungskonzern, aber nebenbei schreibst du Weltliteratur, ist ja auch irgendwie sozusagen bei einer Ausnahmeerscheinung so. Aber eigentlich ist ja die Erwartung, wenn ich regelmäßig ein Buch schreibe, will ich davon leben können. Und die gibt's auch. Also Sascha Stanisic und so, sozusagen die Akteure haben wir natürlich auch, die wirklich große Stars hier sind. Aber es gibt eben auch viele, viele andere, die eine unfassbare intrinsische Motivation haben, schreiben wollen, auch schreiben können, großartige Werke haben, aber keinen Verlag mehr finden. Die sagen, ich habe jetzt schon 3 Manuskripte in der Schublade liegen und man weiß, die haben tolle Bücher geschrieben, preisgekrönte Bücher, aber Verlage sagen, ach nee, lass mal, ist so schwer und kriegen wir gerade nicht unter und hast nicht was anderes. Und das ist schon, finde ich dann immer, merkt man dann, wie sehr es ein Privileg ist und auch ein bisschen so den Blick verzerrt, weil man sagt, ja, ich mache was anderes und ich schreibe so nebenbei. Ne? Also das finden die dann auch jetzt nur minder plausibel, so wenn man dann sagen eigentlich sagt, das ist mein Lebensinhalt.
Was würdest du sagen, ich habe nachgelesen, es heißt so, es gibt so 20 bis 40 Autoren, die wirklich gut davon leben können in Deutschland. Ist das untertrieben?
Glaube ich, eine realistische Größenordnung.
20 oder ein,
also nur,
einer sitzt ja, also neben Stefan noch 39. Nur vom
Schreiben, dann kommt ja sowas dazu, dann machst du halt noch sozusagen Hörspiele hier, ja. Dann machst du noch eine Kolumne da und dann machst du die Lesung noch da und dann irgendwie geht das. Aber jetzt diese Idee, ich schreibe alle 2 Jahre ein Buch, publiziere das, sozusagen schreib ein Jahr, publiziere ein Jahr und geht auf Lesereise und das alleine reicht fürs Leben. Das gilt für die wenigsten mittlerweile, dass das gut geht.
Letzte Frage an beide. Was ist schöner? Das Schreiben oder das Publizieren, / Lesen und Lesereise machen?
Lesereise machen. Also durch das Buch mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Ja, finde ich viel schöner, weil wie beim Tennis, ich finde es eigentlich einsam nicht so schön. Mhm. Ich mag es lieber mit anderen Menschen zusammen zu sein.
Carsten?
Angesichts meines Jobs, der mich so viel mit anderen Menschen zusammenführt, finde ich es total schön, mal alleine am Schreibtisch zu sitzen, die Tür zuzumachen und was zu durchdenken und zu Papier zu bringen.
Das war jetzt ein tolles Schlusswort zum richtigen Zeitpunkt. Ich danke euch beiden, große Freude gemacht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Podcast bei Entscheider treffen Haider. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.